Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Episode 174.
Steigt er seriös ein?
Guten Abend.
Guten Abend. Warum denn guten Abend? Vielleicht hört das jemand beim Frühstück.
Ich wollte seriös einsteigen. Mann, da gehört doch ein guten Abend dazu.
Guten Morgen wäre weniger seriös?
Können wir auch machen.
Ich finde, jetzt auch guten Morgen zur Tagesschau, das ist genauso seriös.
Ja. Ja, gut, dann guten Morgen. Ich wollte es jetzt auch nicht reduzieren auf Leute, die uns abends hören.
Was ist jetzt mit den Atzen? Die fühlen sich da ein bisschen...
Meinst du, denen darf man keinen guten Morgen wünschen?
Die haben jetzt hier so, für die ist das vielleicht ein bisschen zu spießig, wie wir hier eingestiegen sind. Mhm. Die erwarten mehr so ein What's up?
Ja, dann darfst du den Part übernehmen.
Hallo Atzen, was geht ab?
Hallo Atzen.
Wir feiern die ganze Nacht.
Oh Gott.
Ja, okay, die Atzen wurden auch begrüßt, die Spießer wurden begrüßt, die Supporter begrüßen wir natürlich nochmal separat mit einem separaten Gruß.
Natürlich.
Ja.
Ahoi.
Unsere Lieblingssupporter, die uns treu sind die letzten Jahre. Nähert sich auch, glaube ich, das zweijährige Jubiläum, wann wir, dass wir Patreon und Steady ins Leben gerufen haben. Das war irgendwann im Sommer gewesen. Irgendwann Juni oder so, vor 2 Jahren.
Ah ja?
Ja, das war so ziemlich genau ein Jahr, nachdem wir den Podcast ins Leben gerufen haben.
Mhm.
Deswegen haben wir da auch bald Zweijähriges.
Okay.
Dreijähriges insgesamt und zweijähriges Supportertum.
Ja, krass. Ja, dann müssen wir uns natürlich sowieso bei allen Supportern nochmal bedanken. Aber das finden wir vielleicht genauer raus, wann da das Jubiläum ist, oder?
Ich bin mir sehr sicher, dass das auf den Tag genau oder zumindest in der Woche genau war, als wir ein Jahr voll hatten. Weil ich erinnere mich, dass wir nämlich noch überlegt haben, wann wir denn Patreon und Steady ins Leben rufen. Und dann gesagt haben, es wäre doch cool, wenn wir das direkt zum Anfang des 2. Jahres machen. Insofern können wir mal recherchieren, aber ich glaube, es war so ziemlich genau Juni.
Echt? Haben wir uns da tatsächlich was bei gedacht?
Juni 2020, ja. Ich glaube, wir haben uns dabei was gedacht.
Okay, okay.
War schon so einigermaßen getimed.
Na dann.
Und jetzt steht die 100. Episode bevor.
Tja.
Übermorgen ist es soweit.
Audience knew it was coming. Audience wanted it. Audience got it.
Jawollo. Da gibt's 6 Wunschfilme von uns, die wir noch nie vorher gesehen haben. Da freuen wir uns drauf.
Ja, ich habe noch nicht einen davon gesehen.
Ich auch nicht. Steht alles noch aus. Aber wir müssen auch dazu sagen, dass wir diese Freitagsepisode jetzt sehr langfristig aufnehmen. Wegen technischen Gründen.
Und, ja, tatsächlich.
Und deswegen haben wir noch eine ganze Woche Zeit, die 3 Filme nachzuholen. Also ich werde es schaffen.
Ja, nee, also ich natürlich auch. Und bei mir war das aber schon auch die Ambition, dass ich die halt möglichst knapp davor irgendwie sehe.
Ja. Aber wir sind ein bisschen Schludrianer, wissen wir ja. Also den Losfilm von Anastasios und dein Losfilm von Sylo, den nehmen wir mit in den nächsten Monat.
Mhm.
Und einen Auftragsfilm haben wir auch noch, der offen ist. Von wem war das nochmal? Ach ja, von Timo hier, von Weltenschreiner. Der ist auch im nächsten Monat fällig, weil das ist ja jetzt die letzte Episode in diesem Monat. Insofern kriegen wir nicht alles hin. Kriegen wir nicht alles gebacken im.
Das stimmt, ja. Welcher Film war denn das?
Silverado nehmen wir mit in den nächsten Monat.
Ach, ja.
Also werde ich in der kommenden Woche mal 2 Western gucken, weil. Todeszug nach Yuma.
Ach ja.
Steht ja auch auf der Liste für die Supporter-Episode, also habe ich hier 2 Knaller-Western hintereinander. Sonst versuche ich ja die Genres immer ein bisschen zu. Ein bisschen auseinanderzuziehen geht jetzt nicht. Muss denn 2 Western gucken.
Jetzt wirst du mal gezwungen.
Ja.
Oh je.
Also falls ich die Rezension irgendwie durcheinander bringe und sage, Russell Crowe war richtig cool in Silverado, dann tut es mir jetzt schon leid. Ihr seid schuld.
Ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Denke auch. Und für das normale Volk bringen wir ja auch ab und zu mal Rezensionen, die auch hören dürfen. Und das sind unter anderem aber auch die Auftragsfilme für den kommenden Monat. Die werden nämlich in den normalen Episoden zum Teil behandelt, zum Teil auch in den Support-Episoden. Aber die beiden Lose, die wir jetzt ziehen werden, die gibt es auf jeden Fall in den regulären Episoden. Womit fangen wir an?
Ja, wir können mal die Filme nennen, oder?
Dann nennen wir mal die Filme, die uns bis jetzt für nächsten Monat aufgetragen wurden.
Ja.
Und guck mal, was euch da wartet. Und vielleicht guckt ihr den einen oder anderen noch mit.
Ich muss ja sagen, diesen Monat sind da wirklich ausschließlich Sachen dabei. Nee, nicht ausschließlich. Aber fast nur Sachen, die ich noch nicht kenne. Das haben wir sonst nicht in der Form.
Bei mir ist es tatsächlich nur ein einziger Film, den ich kenne von den 8.
Dann ist das wahrscheinlich der gleiche.
Bin gespannt. Ich erinnere mich. Ja gut, machen wir mal nach der Reihe.
Also, wir haben Der Drachentöter aus dem Jahr 81. Dann haben wir The Umbrellas of Cherbourg.
Interessanterweise wurde mir der vorgeschlagen, Amazon Prime neulich.
Dieser Film, die Umbrellas,
genau,
of Cherbourg?
Als Nils den aufgetragen hat, als Auftragsfilm, dachte ich so, okay, habe ich schon mal irgendwo gehört, ist glaube ich auch auf der Schneiderliste drauf.
Mhm.
Und dann irgendwie einen Tag später surfe ich so bei Amazon Prime und dann steht so Empfehlung und das ist genau dieser Film. Ich dachte, okay, krass.
Weißt du, aus welchem Land der kommt?
Also entweder ist es ein englischer oder ein amerikanischer Film.
Ah ja?
Ja, ja.
Okay.
Aber es ist 60er Jahre.
Mhm. Dann bin ich mal gespannt. So, dann haben wir noch Dark Blue.
Da haben wir den Film, den ich kenne.
Ach, den kennst du?
Ja.
Witzig, ich hätte auf einen anderen getippt.
Ach so.
Dann haben wir Black Dynamite.
Da erinnere ich mich, dass du den gucken wolltest, nachdem du wolltest erstmal Black Dynamite gucken, bevor du den Eddie Murphy Film guckst. Kannst du dich erinnern?
Nee, das war nicht Black Dynamite.
Ist es nicht der Film, wo der Schauspieler mitspielt?
Oh fuck, jetzt, wie heißt der?
Dolomite is my name.
Dolomite, genau. Und das Original heißt Dolomite.
Ach so, okay.
Ja, ja, das ist nicht Black Dynamite.
Okay, dann
habe
ich das
verwechselt. Aber von Black Dynamite gab es mal eine Serienadaption, die habe ich mal geguckt. Also deswegen habe ich ja vorhin auch gefragt, ob es da nur den einen gibt, weil ich bin mir da nicht sicher. Aber es kann nämlich auch sein, dass ich den schon kenne. Werden wir sehen.
Mhm.
Dann der nächste Film, da wissen wir beide nicht, was es ist. Und wir wissen demzufolge auch nicht, wie es ausgesprochen wird. Es ist wahrscheinlich irgendeine indische Sprache. Eiga Maki.
Mhm.
Vielleicht.
Zwei Batura bitte noch on the side.
Genau, und möglichst nicht scharf.
Nicht scharf und ein Mangolassi bitte.
So, aber einen österreichischen Film haben wir noch, aus dem Jahr 99, Models.
Ja, Uli Seidel in der Haus.
Yes. Und dann ein Klassiker, aus dem Jahr 73, Papillon.
Nie gesehen.
Das überrascht mich.
Mhm.
Krass, weil das ist natürlich der Film, den ich kenne, aus dem Ensemble hier.
Das ist er.
Und dann haben wir noch Tenebre.
Ja, Argento darf natürlich auch nicht fehlen.
Ach, der ist von Argento?
Der ist von Argento.
Okay.
Ja, bin gespannt. Viele Erstsichtungen.
Mhm.
Wird interessant.
Ja.
Ja, Dark Blue mochte ich sehr. Ist ja wieder Markus. Markus schlägt ja echt Filme vor, die ich sehr cool finde und oder die ich schon immer mal mochte irgendwie bei der Sichtung. Von dem war ja Mr. Nobody auch im Vormonat, also jetzt in diesem Monat, der noch läuft. Und Dark Blue ist tatsächlich auch ein Cop-Thriller-Film, den ich sehr geil fand damals. Kurt Russell.
Ja.
Geiles Ding.
Okay. Ja, witzig, hätte ich bei dem Namen jetzt auch irgendwie automatisch gedacht, dass es da um Polizisten geht.
Mhm, ist krass, dass du den nicht gesehen hast. So.
Tja, wieder mal eine Lücke.
Ja, aber gut, haben wir beide.
Ja, so und jetzt lose ziehen oder was?
Jetzt ziehen wir lose, jetzt wird spannend wieder, jetzt wird spannend.
Okay, dann fange ich mal an.
Jetzt ziehen wir lose, ohne die anderen lose überhaupt abgehandelt zu haben, aber so sind wir ja. So sind wir.
Ja, muss ja im Flow bleiben hier. So, geh los, dein los. So. Oha. Von Erik.
Der Erik wird glücklich gemacht.
Platoon.
Ach, Platoon. Nie gehört.
Nee, was ist das?
Ja, geil.
Kennen
ja,
wir wahrscheinlich kenn auch beide schon, ne?
Ja.
Ja.
Dann reich mal die Trommel rüber. Weil wir werden natürlich noch einen zweiten Supporter glücklich machen. Ganz tief aus dem Meeresgrund hier, dieses Ei. Okay.
Na?
Der zweite Supporter, der glücklich gemacht wird, um nicht zu sagen Supporterin, Project X von Ju.
Okay, kenne ich auch schon.
Kennst du auch schon?
Mhm.
Den kenne ich ja nicht.
Den kennst du nicht?
Nee.
Das heißt, wir könnten tauschen?
Willst du lieber Platoon gucken?
Tatsächlich ja.
Okay, dann machen wir das so.
Okay.
Ich gucke Project X für Ju. Und du guckst Platoon, den habe ich glaube ich schon dreimal gesehen, insofern. It's a deal.
Geil.
Ja.
Achso, nee, dann so rum.
Du warst ja auch nicht so begeistert von dem Film, oder?
Nee, eben, ich fand den nicht so prall.
Ja, deswegen gucken wir mal, vielleicht kann ich damit mehr anfangen.
Na. Du als EDM-Fan wirst da voll auf deine Kosten kommen.
Ach, wird da viel geballert, ja, hier mit Mucke-mäßig, ja? Ich weiß nicht, was es so ein Partyfilm ist, à la,
ja,
so halt so hier, wahrscheinlich nicht die Klasse, aber hier, wie heißt er denn?
Superbad?
Ja, Superbad, genau. So ein bisschen die Richtung, oder?
Ja, fühlte sich auch so ein bisschen danach an, als hätten die sich gerne daran orientiert, aber ach, nee.
Ja, Ju scheint den ja zu mögen und ich habe mir den gekauft. Also er steht tatsächlich bei mir im Regal als Blindkauf, insofern okay. Passt das.
Ja, also ich meine, den kann man sich schon angucken, aber ich war unterm Strich schon enttäuscht. Das weiß ich noch.
Und wie lange ist es her, dass du Platoon gesehen hast?
Sehr lange, deswegen passt das sehr gut ins Konzept. Das
cool.
Ist auf jeden Fall ein Klassiker, den ich mir gerne nochmal angucke.
Das ist auch ein geiles Los, vielleicht gucke ich damit, wenn ich schaffe, zeitlich.
Dann ja, geil.
kann ich da ein bisschen mitpalabern. Ja, da haben wir die zwei Lose für den Monat Mai. Vielleicht ziehen wir ja im Laufe des Monats auch nochmal eins. Wissen wir nicht. Versprechen tun wir nichts, wie immer. Mhm. Aber alles geht, nichts muss. Und so.
Ja, wir halten das schön offen.
Ja, wir halten das schön offen für uns.
Alright.
So, ohne Gäste geht's jetzt aber in die heutige Rezensionsabteilung.
Stimmt, ist eine Weile her, dass wir keinen Gast hatten.
Ja, ja, jetzt hatten wir ja China-Wochen, jetzt hatten wir Friesen-Wochen und so, jetzt sind wir wieder zu zweit hier. Jetzt gibt's Berliner, Berlin-Schweizer, serbische Wochen.
Das übliche.
Das übliche Programm.
Ja, jeder hat zwei Filme heute und wir haben eine gemeinsame Hausaufgabe.
Genau, die Quoten rutschen wieder in den Keller, ja.
Meinst du?
Nur wir beiden Atzen vor dem Mikrofon.
Ach.
Keine Quotenkiller, keine Quotensäuer mehr hier, so à la Second Jan und Isa. Jetzt müssen wir wieder so eine quotenschlechte Episode hinlegen.
Meinst du? Nee, ich bin da sehr zuversichtlich.
Ja, ja.
Das kann auch so ganz gut werden.
Richtig.
Aber ich habe schon wieder nicht auf dem Schirm, wer anfangen muss. Wer hat denn in der letzten Episode angefangen?
Genau, ich wollte auch vorschlagen, wir tun einfach so,
okay,
als wäre Alessandro einfach hier und drücken die ganze Zeit irgendwie seine Samples.
Das machen wir ohnehin schon.
Vielleicht, genau, ja, das machen wir ohnehin schon, stimmt.
Aber so noch ein bisschen mehr von dem Sample.
Vielleicht glaubt der eine oder andere dann, dass er doch hier zu Gast ist.
Naja, da brauchen wir, glaube ich, schon richtig vollständige Sätze von ihm.
Ja, ja, wir bräuchten schon mehr Samples, das stimmt. So ab und zu mal dazwischen lachen und dieses Okay ist ein bisschen wenig, damit das glaubhaft rüberkommt.
Ja, denke ich auch.
Ich habe mit dem grandiosen Soulman angefangen in der letzten Episode.
Mhm.
Das bedeutet, dass du den Start hier machen darfst.
Okay. Dann bringe ich eine Erstsichtung von mir. Aus dem Jahr...
Papillon.
Genau.
Das wäre jetzt ein krasser Plot. Also,
du kennst den nicht. Ja, nee, den habe ich wirklich in meiner Kindheit gesehen. Mhm. Nee, den Film, den habe ich ewig vor mir hergeschoben, weil... ihr habt da nicht viel Gutes drüber gehört. Ich mag aber eigentlich den Regisseur sehr gerne. Und es ist auch, die Tagline ist The Sort of Sequel to Knocked Up. Und weil ich halt Knocked Up schon nicht so prall fand, dachte ich mir dann, okay, wenn das so weitergeht und dann auch irgendwie alle um mich rum sagen, der ist echt nicht der Hit, dann warte ich damit. Oder naja, wie auch immer, jetzt war es Zeit. Deswegen von Judd Apatow, This is 40, aus dem Jahr 2012.
Oh, okay.
Kennst du den?
Ja.
Wie steht er denn bei dir im Kurs?
Habe ich im Kino gesehen, fand ich gut.
Fandst du gut?
Ja, wir sind ja beide Fans von Paul Rudd, insofern. Ja. Als Hauptrolle ist das schon mal sehr sympathisch besetzt.
Ja.
Und ist ja auch mal ein Film, mit dem wir relaten können. Im Gegensatz zu Project X sind wir hier in der Altersgruppe, wo wir sagen können... Die macht einige Probleme mit, so als Mit-40er, die man auf jeden Fall nachvollziehen kann.
Ja, jetzt ist der Film von 2012, also da war ich noch keine 40.
Nee, da war ich auch noch keine 40, aber es ist so, es ist eher die Region, als im Jahre 2012 waren wir schon eher in der Region, als jetzt mit 16 mit Kumpels feiern zu gehen, nach der Schule.
Ja, logisch.
Und das meine ich damit.
Okay, also bei dir hat er gut abgeschnitten.
Ja, ist jetzt nicht der Riesenbringer, aber ich bin hier eher positiv gestimmt.
Ja, sort of Sequel deswegen, weil die Hauptcharaktere von Knocked Up tauchen gar nicht auf. Also hier ist Seth Rogen und Katherine Heigl, die spielen überhaupt keine Rolle. Mhm. Gibt so die ein oder andere Anlehnung, aber die ist wirklich sehr versteckt und muss man dann schon suchen. Ansonsten geht's jetzt hier nämlich in den Hauptrollen um Pete und Debbie. Gespielt von Paul Rudd und Leslie Mann. Was ich nicht wusste, Leslie Mann ist im wirklichen Leben die Ehefrau von Judd Apatow.
Mhm.
Infolgedessen spielen die beiden Kinder, Sadie und Charlotte, werden dann auch von Maude und Iris Apatow gespielt. Das sind also die realen Kinder von dem Regisseur und Leslie Mann. Ja, und das ist eigentlich auch schon der Hauptcast. Es gibt dann in Nebenrollen haben wir noch Jason Segel, Annie Mumolo, Megan Fox spielt dann doch eine recht große Nebenrolle, John Lithgow taucht noch auf und Albert Brooks. Das sind jeweils die Väter von Debbie und Pete.
Guter Cast.
Total. Und das Ganze ist, wie zu erwarten, eine Comedy, wobei Drama und Romance hier natürlich auch noch im Genre steht. Und ich glaube, das größte Alleinstellungsmerkmal ist, dass der wirklich lang ist. Der geht 2 Stunden 14 Minuten.
Oh, ehrlich, ja?
Ja.
Okay, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Und das ist tatsächlich auch was, was ich jetzt so in der Kritik gelesen habe, was bei den wenigsten wirklich gut ankommt. Am geilsten fand ich eine Review auf Letterboxd, die nur lautete, This is 40 minutes too long.
Okay.
Ja, da ist tatsächlich ein bisschen was dran. Also, weil das ist schon der größte Schwachpunkt an dem Film. Mhm. Dass er wirklich lang ist. Und das Ganze wird halt auch noch negativ unterstützt von der fehlenden Handlung. Es gibt nicht wirklich eine Handlung in dem Film. Und trotzdem finde ich den auch sehenswert. Mhm. So, jetzt kann ich mal trotzdem ansatzweise erzählen, worum es hier geht. Weil im Grunde geht's halt darum, dass die Beziehung von den gerade 40 gewordenen Pete und Debbie zu zeigen, die aufgrund dessen, dass die halt schon eine ganze Weile zusammen sind und jetzt eben in ein Alter kommen, wo ja, andere Probleme plötzlich auch eine Rolle spielen, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Beziehung und diese Schwierigkeiten, die werden hier so mehr oder weniger lustig in dem Film dargestellt. Deswegen steigt dieser Film auch gleich damit ein, dass die beiden eben 40 werden. Debbie ist aber noch an dem Punkt, wo sie es nicht so wirklich wahrhaben will, dass sie 40 wird und deswegen auf ihrer Geburtstagstorte auch immer noch eine 38 prangert. Und ja, die ist halt, die verdrängt das, ne? So, weil die sagt, ey, mit 40 geht's nur noch bergab und dann zählt man quasi zu den alten Menschen und das, da hat sie keinen Bock drauf. So, deswegen sind die beide in so einer Art Midlife-Crisis, was mit 40 eigentlich auch so ein bisschen früh ist, aber ja, das ist jetzt halt der Stand der Dinge. Der Film fängt damit an, dass die beiden Sex haben und das ist halt wirklich so eine herrlich beispielhafte Situation für Probleme, die Paare haben, die schon lange zusammen sind. Weil sie hat Geburtstag und die beiden haben Sex in der Dusche. Und es läuft wunderbar. Alle Beteiligten sind happy. Und dann sagt er im Eifer des Gefechts, übrigens, weißt du was, ich verrate dir ein Geheimnis, ich habe vorhin eine Viagra eingeschmissen. So, und was ist die logische Konsequenz? Ich meine, du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr an den Wortlaut erinnern, aber und vielleicht auch nicht an die Situation im Film. Aber was würdest du denken, was ist die Reaktion von ihr?
Ihre Reaktion? Ach so, ich kann es mir denken, okay. Die Reaktion ist wahrscheinlich, das heißt, von dir aus kriegst du keinen mehr hoch.
Natürlich, es ist original das, weil das ist halt von ihm so, hey, guck mal, ich, weil du Geburtstag hast, wollte ich extra irgendwie hier mein Mann stehen und hab deswegen, ich wollte so ein bisschen extra was draufpacken und hab mir deswegen eine Werk reingeschmissen und ihre Reaktion ist natürlich,
bisher hast du's nicht gebraucht.
Wie jetzt, bin ich nicht mehr sexy genug, ist es jetzt soweit, jetzt, ja, genau. Jetzt musst du dir irgendwelche Pillen einbauen, damit wir Sex haben können, wirklich, ja.
Das ich kann mich nicht mehr an die Stelle erinnern, aber es macht Sinn, ja.
Ja, das ist logisch. Das ist halt, ich glaube, alle, die schon mal in längeren Beziehungen waren, unabhängig von Viagra oder nicht, können da irgendwie anknüpfen, weil es ist halt der Film spielt sehr stark natürlich auch mit dieser schwierigen Kommunikation, die es eben manchmal gibt zwischen den Geschlechtern. Und da sind tatsächlich echt viele richtig geile Dialoge dabei. Also die halt so einerseits wahnsinnig aus dem Leben gegriffen, aber dann andererseits eben auch so Comedy-mäßig mit krassen Punchlines. Und erinnerst du dich an das eine Ding? Weil er hat ja ein Musiklabel, ein Plattenlabel und ist aber halt da so ein krasser der will halt reale Mucke und der hat halt keinen Bock, irgendein Popsternchen zu sein und hat halt Bock auf gute Musik und ne, ist da ein krasser Idealist. Was in der Branche halt wahnsinnig deplatziert ist. Aber deswegen struggelt er natürlich auch, weil das hat finanzielle Probleme zur Folge und so weiter. Und jetzt habe ich vergessen, worauf ich ursprünglich hinaus. Ach so, ja, die eine Szene, wo sie sich mal wieder streiten und er halt sagt, hey, wir sind wie Simon und Garfunkel. Du hast mich einfach über die Jahre zum Garfunkel gemacht. Und die so, what's wrong with Garfunkel? Und der hat doch eine tolle Stimme und so weiter. Und er so, ja klar hat er eine tolle Stimme, großartig und so, aber Simon ist der Wichtigere. Und sie so, naja, Simon schreibt ja auch die ganzen Songs. Klar ist der wichtiger. So, und das halt als Vergleich für ihre Beziehung, so ist fand ich einen sensationellen Dialog. Und davon gibt's halt wirklich einige in dem Film.
Ja, das hat schon was von Woody Allen.
Ja, und das finde ich echt gut an dem Film. Also er hat wirklich viele Situationen, wo man sehr, also wo du wirklich lachen kannst, weil es eben hart aus dem Leben gegriffen ist und manches natürlich auch wahnsinnig überzeichnet. Mhm. Ja, die Figur von Annie Momolo, die ja auch wirklich nicht oft stattfindet. Aber Jason Segel spielt hier eben so den Fitnesstrainer von Debbie. Und Annie Momolo trainiert da mit. Das ist irgendwie eine entfernte Freundin von ihr. Und dann geht's halt irgendwann, geht's irgendwie drum, weil sie jetzt eben 40 wird, dass sie ihren Körper fit halten möchte, damit sie eben noch attraktiv für ihren Mann ist. Und natürlich erzählt sie dann auch von dem Viagra-Vorfall. Und so haben sie eine ganze Diskussion über Sex und dann irgendwann erwähnt eben Annie Momolo, dass bei ihr da unten, dass sie gar nichts mehr spürt. Seit sie eine C-Section hatte, ist da irgendwie, sind da sämtliche Nervenenden durch und dann beschreibt sie, was man ihr da alles reinrammen könnte und sie würde nichts davon spüren und fängt halt damit an, dass sie sich problemlos auf den Hydranten setzen kann und gar nichts merkt. Und das ist auch schon sehr lustig. Also es gibt in dem Film wirklich einige sehr witzige Szenen. Also aus der anfänglichen Situation, jetzt mal kurz zurück zur Handlung, geht dann eben das Problem erst los. Es geht aber im Prinzip, also es gibt jetzt nicht ein großes Ding, sondern wir erfahren halt eben nach und nach von seinem Job, dass das eben finanzielle Probleme zur Folge hat, dass er dem Vater immer wieder Geld gibt, was eben der finanziellen Situation auch nicht hilft. Und Debbie hat aber so einen Laden, in dem sie Schmuck verkauft und in diesem Laden arbeiten, unter anderem arbeitet dort auch Megan Fox. Und dann hat sie aber die Vermutung, dass die Geld klaut, weil irgendwie fehlen in der Abrechnung dann $12,000 und deswegen ist das, trägt dann halt auch noch zu den finanziellen Problemen bei. Und die Figur von Megan Fox, Alter, ich habe selten eine Rolle gesehen, wo die so perfekt hinpasst. Also das ist nun wirklich, das so sollte Megan Fox immer besetzt werden. Weil die ist eigentlich nur da, um gut auszusehen. Deswegen, also eigentlich ist die Rolle fast einen Ticken zu groß, weil für so eine Nebenrolle taucht die wirklich oft auf, aber die ist halt eben, muss halt auch immer da sein, wenn es irgendwie darum geht, dass die ganzen Ü40-Männer gar nicht mehr klarkommen, wenn sie halt irgendwo durchs Bild läuft und dann so wie, die arbeitet für deine Frau, ey, okay, meine Frau würde niemals zulassen, dass ich mit so einer attraktiven Frau zusammenarbeite und so, und die Frauen, mit denen ich arbeite, die sehen alle aus wie nach einem Verkehrsunfall und solche Geschichten. Und natürlich arbeitet dann eben ihre Figur auch noch als Escort. Und das ist halt wirklich alles, was sie machen muss. So gut aussehen. Und das tut sie ja. Und deswegen funktioniert die hier voll in der Rolle. Weil ich finde, mit Megan Fox, also sonst, sobald die dann irgendwie zu viel zu spielen kriegt, geht das ja, ist das manchmal ja schon auch so ein bisschen cringe-fest.
Ja, also für den Oscar hatte ich sie bisher auch nicht nominiert.
Und hier passt das echt perfekt. Fand ich richtig cool. Ja, aber eben, also was soll ich zur Handlung sonst noch groß erzählen? Die werden halt, die haben halt beide Geburtstag, sie am Anfang und im Verlauf des Films dann er noch. Und er hat dann natürlich irgendwann auch keinen Bock mehr auf diese Party, weil eben die Probleme innerhalb der Familie immer größer werden. Mhm. Die eine Tochter ist gerade hart in der Pubertät, dementsprechend anstrengend. Die jüngere Tochter versteht die Welt nicht mehr, weil eben ihre Schwester jetzt plötzlich so weird ist. Und ey, die beiden, die spielen das auch echt groß, ne? Ich fand's so krass, in manchen Kritiken habe ich dann, also primär jetzt auf Letterboxd, übelsten Hass gegen die Kinder von Judd Apatow gelesen, wo ich dann dachte so, okay, du musst erstmal Kinder finden, die das so spielen. Also weil gerade diese, die dann die Teenagerin ist, Sadie, die hat halt öfter mal so Ausraster, die irgendwie nah am Nervenzusammenbruch sind und das spielt die echt geil. Weil die ist gerade in den Endzügen von Lost. Die guckt Lost und ist da gerade in der letzten Staffel und dann macht sie was, was nicht gut gefunden wird und dann wird ihr verboten, irgendwelche technischen Geräte zu benutzen. Und dreht sie natürlich völlig durch, weil sie halt sagt so, hey, ich habe jetzt noch 2 Episoden, das kann ja nicht sein, dass ihr mir das jetzt verbietet und so, ich muss wissen, wie es ausgeht. Mhm. Ja, und das eben, also ich war wirklich positiv überrascht von den Kindern.
Muss ich zugeben, kann ich mich auch null erinnern, also wie die aussehen und was sie machen. Ist halt auch so, ist halt auch schon eine Weile her so.
Ja, und ich glaube,
vor 10 Jahren den Film einmal gesehen.
Das ist nun wirklich kein Film, der wahnsinnig groß im Gedächtnis bleibt.
Ich kann mich noch erinnern an so Szenen, wo Paul Rudd dann so ein bisschen Paranoia kriegt wegen seiner Gesundheit, weil er jetzt über 40 ist und dann auch von ihr verlangt, dass sie an Stellen guckt, wo man normalerweise ungern seinen Ehemann sehen will.
Ja, da wollte Paul Rudd, hat sich auch dafür eingesetzt, dass das Filmplakat wird, wie er versucht, sich selber seinen Arsch zu untersuchen. Mhm. Ist er wohl nicht mit durchgekommen, aber gibt eh so ein paar Momente, wo ich dann in den Trailer Effects gelesen habe, dass das irgendwie auf Paul Rudds Mist gewachsen ist. Es war auch spontane Furzaktionen in irgendwelchen Szenen, waren wohl nicht gescriptet.
Okay. Auf jeden Fall sehr uneitler Typ.
Ja, nee,
für den herrlich. Sexiest Man Alive.
Ja. Nee, macht er super. Und ich meine, Leslie Mann macht das auch gut, ne? Weil die ist eigentlich diese Sorte Frau, die viele echt anstrengend finden. Also ich schließe mich da schon auch ein.
Ist ein bisschen quäkig, ja.
Ja, und hat halt auch so eine wahnsinnig untervögelte Aura, finde ich. Und es passt aber natürlich perfekt auf die Rolle, weil sie ja auch dieses unentspannte Derbe repräsentiert in der Figur. Also ist ja auch oft, ist das ja der ausschlaggebende Punkt, warum die sich dann streiten. Weil sie immer an ihm irgendwie was auszusetzen hat, weil er wieder gerade irgendwas gemacht hat, was sie nicht cool findet und so. Die ist halt immer auch am Nörgeln und immer nervig, immer anstrengend. Und sie hat dann aber halt auch selber einen Struggle damit, dass sie so wahrgenommen wird, weil sie es nicht sein will. Sie will halt nicht die Anstrengende sein, wäre natürlich gerne die coole Mutter und so, aber geht halt nicht.
Mhm.
Ja, und deswegen, das funktioniert schon alles ganz gut. Aber eben, er ist definitiv zu lang. Und ich glaube, ja, ein bisschen mehr Handlung hätte dem Ganzen schon auch gut getan. Aber ich bin weit entfernt davon, diesen Film abzustrafen.
Ja, da sind wir, glaube ich, ähnlich unterwegs.
Ja, und deswegen, ich würde auch sagen, der ist gut.
Mhm.
Definitiv kein Highlight.
Nee, und wie du sagst, der ist auch nicht besonders nachhaltig, dass du dich jetzt Jahre später noch dran erinnerst. Aber der hat viele interessante Weisheiten, er hat gute Dialoge, ist gut gespielt und
ja, und wirklich
ziemlich nah am Leben auf jeden
Fall. Also mehr als so eine Handvoll an kleinen Highlight-Szenen.
Mhm.
Ey, wie geil ist denn die andere Angestellte in dem Laden? Da gibt's eine Szene, wo die völlig truff ist und Debbie sie aber konfrontiert mit einem Problem, was die Angestellte verursacht hat. Die ist halt völlig auf Droge und reagiert halt entsprechend. Und das ist schon auch sehr lustig. Also es gibt hier wirklich so ein paar Performances, die rausstechen.
Sie so.
Okay. Ja, nee, die hat schon echt großen, wirres Zeug gelabert.
Mhm.
Ja, das ist 40. War tatsächlich finanziell auch kein Flop. Also der hat 35 Millionen gekostet. Finde ich schon auch krass, eine Menge. Für so einen Film. Hat über 88 eingespielt. Das heißt, die Rechnung ging wahrscheinlich ansatzweise auf. Ja, aber eben wird in der Kritik so mittel aufgenommen.
Mhm.
Sag ich mal was zu den Zahlen. 6,2 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 59. Rotten Tomatoes 5,8 von der Kritik. Publikum 3,3. Letterboxd 2,9. Das ist zumindest eine sehr einheitliche Meinung, ne? Die scheinen sich da alle ziemlich einig zu sein.
Ja.
Spielt sich alles in einem ähnlichen Bereich ab. Noch gar nicht erzählt, wie der auf Deutsch heißt. Immer Ärger mit 40.
Oh Gott.
Ja.
Das ist ein grausamer Titel.
Natürlich.
Da haben sie das relativ minimalistisch gehaltene This is 40 einfach mal komplett so eine Heinz-Erhardt-Komödie gemacht.
Es klingt wirklich gleich so. Es ist so schlimm.
Okay.
Aber übrigens, die jüngere Tochter von Apatow, die war auch schon bei Knocked Up dabei. Und bei Funny People war die auch dabei. Also okay. Die hast du auf jeden Fall auch schon mehrfach gesehen. Ein kleines blondes Mädchen. Die ist auch wirklich gut. Ich bin echt mal gespannt, ob die bei dem Job bleibt und was sie dann so macht, wenn die mal erwachsen ist.
Ich muss ja sagen, ich fand ja Knocked Up nicht so schlecht. Also es war das erste Mal, dass ich Seth Rogen gesehen habe. Das ist jetzt, also ist jetzt so ähnliche Liga.
Das erste Mal, dass du Seth Rogen gesehen hast?
Ich glaube, in einem Film, ja. Das heißt nicht, dass er nicht davor schon was gemacht hat. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass er mir aufgefallen ist. Ja. Also, dass ich den zum ersten Mal bewusst gesehen habe.
Ja, es kann auf jeden Fall gut sein, dass das seine erste Hauptrolle war, ne?
Ja.
Ja.
Das auch. Und den fand ich auch ganz nett.
Ja, ich fand den auch nett, aber ich fand bei Knocked Up, das war halt...
Highlight war's
die, nicht. Die war halt sehr viel weniger derbe, als ich gedacht hätte, dass sie wird.
Mhm.
Weil ich meine, Superbad war viel früher und das hat bei mir dann schon auch, was so Seth Rogen angeht, so ein bisschen den Maßstab gesetzt.
Ja gut, da war der für mich noch so ein Nebencharakter, dass ich den wahrscheinlich nicht erkannt hätte, wenn ich den nochmal gesehen hätte, als ich Superbad gesehen habe.
Wie, aber du weißt doch, wen der spielt bei Superbad, oder?
Ja klar, den wohl.
Ja, eben.
Ja, aber das ist halt eine Nebenrolle und ich wusste ja nicht, wer das ist. Also wenn du im Nachhinein, wenn du jetzt nach Superbad guckst, dann siehst du natürlich Seth Rogen.
Klar.
Aber wenn er dir damals nicht bewusst ist als Schauspieler, dann ist tatsächlich der erste Film, wo mir aufgefallen ist, Knocked Up. Wie hieß der nochmal auf Deutsch? Auch so ein ganz anderer
ja,
Titel auf Deutsch gehabt.
Warte, habe ich gleich. Boah, wie hieß Knocked Up? Warte mal, ich bin hier gerade in Seth Rogans Filmografie. Von wann war denn Knocked Up?
Boah, 2009?
Ja.
Vielleicht ein bisschen früher.
Funny People heißt auf Deutsch halt, wie das Leben so spielt, Alter. Okay.
Pilcher.
Second Mary Make a Porno, Pineapple Express, Step Brothers. Das muss ja alles danach gewesen sein, beim ersten Mal.
Beim ersten Mal hieß der.
Ja.
Ja, stimmt.
Mhm. Ja, okay, nee, ich glaube, das erste Mal, dass ich Seth Rogen wahrgenommen habe, war, glaube ich, wirklich bei The 40-Year-Old Virgin.
Mhm.
Da spielt er doch in den Mitarbeiter in diesem Laden.
Ja, genau.
Ja.
Ja, okay, das war natürlich auch so. Das sind alles Filme, wo ich ihn schon mal gesehen habe.
Mhm.
Aber so bewusst wahrgenommen war tatsächlich erst dann nach der Hauptrolle dann Knocked Up.
Das war halt, das war aber, glaube ich, auch seine erste Hauptrolle. 2007 war das.
2007 war es sogar. Mhm. Okay.
Ja. Ja, Superbad war auch 2007. Krass.
Okay.
Mensch, ey, der hat aber auch schon wahnsinnig viel gemacht, ey. Unglaublich, Alter. Weißt du, wie viele Credits der hat?
Nee.
109.
Okay, über 100.
Krasser Scheiß. Nein, der spricht halt auch sau viel.
Und er ist halt immer noch ein Thing in der Filmbranche, im Gegensatz zu seinem weiblichen Pendant Catherine Heigl. Die ist mittlerweile nicht mehr ganz so relevant.
Nee. Echt nicht.
Nee, sagt sie.
Der ist so relevant, fand ich die noch nie. Nee, das ist auch wirklich, boah, das ist für mich so ein bisschen das schauspielerische Pendant zu Clive Owen. Nee, wobei das, nee, das ist falsch.
Oh mein Gott.
Nein, weil bei ihr glaube ich wirklich, dass die schauspielerisch beschränkt ist. Das glaube ich bei Clive Owen nicht.
Genau, du hast ja gesagt, er wartet ja nur auf die richtige Rolle, wo es zeigt.
Ja.
Ja, denke ich auch. Also für eine riesen Schauspielerin habe ich sie nie gehalten. Aber ich mag diesen Film mit Jared Butler tatsächlich ganz gerne. Den finde ich ganz cool. Ja.
Oh Gott.
Wo er halt diesen Übermacho spielt.
Und den natürlich.
It's just like that scene in 27 Dresses. McConaughey, Heigl, Dream Team. That's an underrated movie. They should make a sequel. There's so many new dresses to focus on since the movie came out. It could really be a series.
Siehst du? Dream Team.
They should make a sequel.
Unbedingt. Nee, den habe ich natürlich nicht gesehen.
27 Dresses hast du nicht gesehen?
Nee, den habe ich nicht geguckt.
Das hätte ich dir jetzt zugetraut.
Das hätte ich dir jetzt zugetraut, sagt er zu mir.
Ja, voll.
Ja, ich gucke ja schon eine Menge Scheiße, aber nicht alles.
Na, okay. So, willst du den jetzt raten oder nicht?
Ja, ich rate den.
Okay.
Und panel natürlich wieder zwischen der pessimistischen und optimistischen Variante und entscheide mich diesmal mal, weil so schön das Wetter ist, muss ja der Sonnenschein wohl in dein Herz kommen und entscheide mich für die 7,5.
Nein.
Nein.
Ich bin bei 6,5.
Ach du Kacke.
Ach du Kacke, sagt er.
Das ist ja noch nicht mal im Rahmen meiner Erwägung gewesen, ne?
Die Untergrenze war 7 oder
was? Die Untergrenze war eigentlich 7 von das vor dir.
Wirklich?
Okay, 6,5, krass.
Nee, für 7, wie gesagt, der ist zu lang, Alter.
Ja gut, von mir hat er noch eine 7 bekommen auf jeden Fall.
Ah ja?
Ja.
Ja gut, aber das ist ein sehr ähnlicher Bereich.
Ist ein ähnlicher Bereich,
ja.
Aber ich denke schon, dass die Dialoge und so und Schauspieler hast du nichts aussetzen, fand die Kinder toll. Dachte ich so, wird irgendwas zwischen 7 und 7,5 sein. Krass.
Hm.
Na gut, hätte ich mal noch den Joker genommen.
Also, du musst dir mal auf Letterboxd die Rezension angucken, Alter. Da gibt's wirklich Leute, die haten so hart gegen diesen Film. Also so vergeben halben Stern oder so, ne? So fanden den richtig scheiße.
Also auf Letterboxd wird aber allgemein krass abgehatet. Also ich glaube, ich finde es keinen Film, wo du nicht irgendwie so einen halben Stern hast, ja, von einem Typen, der klar. irgendwie...
Nee, aber wirklich so. Viele halt. Also weil so eine 2,9 im Schnitt ist halt auch echt dünn.
Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Bei Mr. Nobody habe ich mir auch ein paar halbe Sternrezensionen durchgelesen, wo ich dachte, Alter, ja, scheinbar welche wirklich, das ist der größte Crap, den die jemals gesehen haben.
Ich dachte, bei sowas, ja, aber eben, bei sowas denke ich mir, das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie bei Jan gelaufen. Die
zu
haben
hoch. Na, zu hoch für die, wolltest du sagen,
na,
oder?
Oder sie haben halt den Einstieg nicht gefunden und waren dann gefrustet und sind dann komplett ausgestiegen, weißt du? Und es kann ja unter Umständen halt dann wirklich schon nach 10 Minuten sein und wenn ja, du dir dann halt einen Film anguckst, der über 2 Stunden geht, oder 2,5 Stunden,
mhm,
dann ist das natürlich eine Menge Frust. Also ja, dann findest du ihn komplett scheiße.
Ja, stimmt schon, da kann man es ein bisschen mehr nachvollziehen, hast du recht.
Aber dann eben zu behaupten, was ist das für ein Scheiß, weil dann muss man halt irgendwie auch einräumen, okay, ich hab's offensichtlich nicht verstanden, weil das ist ja trotzdem visuell, ist es ja wahnsinnig geil bei ja. Mr. Nobody.
Ja, es gibt wohl Filme in jeder Bubble, die man gesehen hat, die man halt nicht versteht. Habe ich auch welche.
Mhm.
hier rezensiert. In jüngster Geschichte.
Übrigens, das Catering von meiner nächsten Produktion, in der ich arbeite, heißt Naked Lunch.
Ach echt, ja? Mhm. Okay, interesting.
Ich werde die natürlich, weil Montag drehe ich, dann werde ich die mal fragen, ob die Inspiration vom Buch oder vom Film kommt.
Ja. Dann fragen wir, ob die den Film auch gesehen haben und verstanden. Dann sollen die den Inhaltsangabe bringen.
Ja, das fände ich aber auch krass. Das muss ja eigentlich fast eine Voraussetzung sein, dass du diesen Film zumindest mal gesehen hast, um dort zu arbeiten.
Sollte es, ja.
Ja.
Die sollten schon wissen, wo der Titel herkommt.
Ja, aber die haben sich wahrscheinlich einfach gedacht, Film-Catering, geiler Name, Naked Lunch.
Gab sogar einen Film, ja. Machen wir. Kann schon sein, definitiv. Cool. So.
So, jetzt du.
Jetzt ich. Ich komme mit Arthaus um die Ecke. Mit einem Film, der ziemlich berühmt ist im Arthouse-Bereich, der von einem ziemlich berühmten Regisseur, der auch das Drehbuch geschrieben hat, inszeniert worden ist. Federico Fellini, In the House. Name des Films, Die Nächte der Cabiria.
Witzig. Den, da habe ich neulich auch mit dem Gedanken gespielt, mir den anzugucken.
Haben wir auch ein paar Mal schon gehabt, oder? Dass ich hier einen Film bringe und du gesagt hast, ich hätte ihn auch fast geguckt.
Ja.
Le Notti di Cabiria. Mhm. Auf Italienisch.
Habe ich sofort das Plakat vor Augen tatsächlich.
Ja, natürlich so. Ich mag ja sowieso die alten Fellini-Plakate. Die sind so, also es sind so tolle Plakate, die man sich auch so, wenn ich jetzt das passende Design und die passende Wohnung und das passende Penthouse dazu hätte, würde ich mir so ein paar Fellini-Plakate hinhängen, weil ich finde die super stylisch. Die sehen schon geil aus.
Ja, ich glaube.
Gerade so ein bisschen so dieses Italienische.
Ja, würde ich mir aber sehr viel eher 8,5 oder Dolce Vita aufhängen, als jetzt das Plakat von dem, finde ich. Weil das ist doch das mit dieser blonden Frau vorne drauf, ne?
Ja, mit der Zigarette.
Genau.
Ganz genau. Und diese blonde Frau wird gespielt, genauso wie zum Beispiel in La Strada er ihr die weibliche Hauptrolle gegeben hat, wo sie ja mit dem großen Zampano gespielt von Anthony Quinn damals mehr oder weniger einfach so verkauft worden ist von ihrer Familie.
Mhm.
Und dann er eher so ein ganz ruhiges, schüchternes, scheues Fräulein spielt, die von ihm ja total terrorisiert wird. Hier ist sie charakterlich auf jeden Fall das Gegenteil davon. Seine Ehefrau Giulietta Massina.
Aber hier ist schon auch richtig Drama, ne?
Hier ist auch richtig Drama, ja, aber nicht ausschließlich. Also es ist trotzdem, hat teilweise auch eine leichte Tonalität.
Ah ja?
Ja, ja.
Okay.
Giulietta Massina, Federico Fellini, 50 Jahre insgesamt verheiratet gewesen. Sie innerhalb von 5 Monaten nach seinem Tod auch gestorben in den 90ern.
Ach, das ist Fellinis Frau gewesen?
Das ist Fellinis Frau, ja. Deswegen hat die auch öfter mal seinen Film mitgespielt.
Ah, okay.
Ja.
Das wusste ich nicht. Okay, ich habe das gerade so verstanden, als wäre sie in dem anderen Film Quinns Frau gewesen. Aber nee, das passt ja nicht.
Was?
Ja, weil du gerade noch meintest, dass sie in einem anderen Film neben Anthony Quinn die Hauptrolle gespielt hat.
Ja, in La Strada. Ja. Auch von Fellini.
Richtig.
Ja, das war darauf bezogen, dass er sie halt öfter auch besetzt in seinen Filmen.
Genau, und dann in dem Satz fiel aber das Wort Frau, deswegen dachte ich, es wäre in dem Film die Frau gewesen, aber sie war Fellinis Ehefrau. Okay.
Genau. Fellinis Ehefrau, genau. Und hier in Knights of Cabiria, wie er international heißt, spielt sie die Rolle der Maria. Und Maria ist eine Prostituierte. Und die wohnt in einem sehr miesen Teil Roms in einer Baracke. Wird direkt am Anfang des Films in einen Fluss gestoßen von einem Freier oder von irgendeinem Typen, mit dem sie sich trifft, so am Fluss, und die gehen da spazieren. Und er stößt sie rein, klaut ihre Handtasche mit ihrem Hab und Gut drin und haut erstmal ab hinterm Hügel. Und sie kann nicht schwimmen, wird von irgendwelchen Jungs, die da gerade spielen und irgendwie den Nachbarn, wird sie dann halbtot rausgefischt, wird dann wieder zum Leben erweckt. Und dann sehen wir schon, was für eine Person sie ist. Weil anstatt sich zu bedanken, anstatt sich zu freuen, wieder am Leben zu sein, sagt sie halt den umstehenden Typen, die halt da stehen, und den ganzen Kindern, die sollen gefälligst die Pfoten da wegnehmen und hin und her, und haut mit ihrer Haut so um sich und verpisst sich einfach von da, ohne sich irgendwie zu bedanken oder ohne jetzt irgendwie da nett zu sein, sondern pöbelt halt die Leute an und haut ab.
Okay.
Ja. Und diese Maria ist halt allgemein sehr hitzköpfig und ist halt sehr laut und ist halt schon so eine, die sich nicht sagen lässt, so. So eine Person ist das.
Was jetzt mit dem Beruf bestimmt nicht verkehrt ist, oder?
Nee, ist nicht verkehrt. Und wir ziehen quasi diesen ganzen Film über mit ihr durch Rom, auch auf ihrer Suche nach etwas Geborgenheit oder Liebe, Es gibt ein Kapitel, wo ein Schauspieler sie mitnimmt. Alberto Lazzari, der übrigens ein reales Vorbild hat, namens Amedeo Lazzari, der wiederum bekannter italienischer Darsteller ist in der damaligen Zeit. Mhm. Also hat man auch den Namen so ähnlich benutzt, sodass man auch, und der Schauspieler ist hat tatsächlich auch krasse Ähnlichkeit mit dem realen Vorbild.
Okay.
Und der zieht dann mit ihr zum Beispiel auch so durch den Club und nimmt sie dann mit in so eine feine Gegend, weil er sie dann irgendwo so aufliest und so, und dann begleitet sie ihn auch eine Weile und landet bei ihm zu Hause. Und das ist zum Beispiel auch eine Szene, wo sie halt total aufdreht. Sie ist halt in diesem Club und freut sich da so reinzukommen, obwohl die Tür steht, sie erstmal nicht reinlassen, und dann sehen die, okay, die gehört zu dem Schauspieler, und dann stolziert die da auch total rum. Und da draußen sind natürlich die Nutten so in dieser Gegend, die halt, wo sie halt komplett unter deren Niveau ist. Mhm. Das sind halt die mit Zigarette stolzieren, weißt du, mit Pelzmantel und so. Und, und dann landet sie dann im Cabrio von dem Schauspieler und schreit halt den Nutten hinterher, so, guck mal hier, so, ja, guck mal, mit wem ich mitfahre, und so, fickt euch. Mhm. Und dann landet sie halt bei ihm zu Hause, und dann kommt aber die Freundin von dem Schauspieler wieder zurück nach Hause, mit der er sich vorher gestritten hat, die dann abgehauen ist. Und das ist natürlich eine super glamouröse Blondine, eine Schauspielerin, eine Schauspielkollegin und so. Und er verfrachtet dann Maria erstmal ins Badezimmer. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein starker Moment, weil sie guckt dann durchs Schlüsselloch und begleitet diese Szene zwischen diesen beiden, wie die sich streiten und dann wieder aber vertragen und dann anfangen so, dann wieder küssen und so, weißt du? Und sie weiß halt, da wird ihr halt bewusst, dass dieses kurze Kapitel in ihrem Leben, dass sie jetzt diesen Schauspieler begleitet, dass sie jetzt in dieser pompösen Wohnung ist, dass sie in diesem Club war.
Schon wieder vorbei.
Dass das schon wieder vorbei ist, dass das halt wirklich nicht ihr Leben ist. Und da siehst du in den Augen halt diese ganze Traurigkeit und dass diese Welt wieder zusammenbricht, so, weißt du, meine Herren, dass sie wieder weiß, okay, sie muss in ihre Barake zurück und so. Das sind immer so kleine Momente, wo sie halt total glücklich, wo sie happy ist, aber dann wieder zurück in ihr wahres Leben gezogen wird. Mhm. Und das ist schon krass gespielt von ihr. Also du siehst in ihren Augen eigentlich so diese ganzen Emotionen. Also sie landet irgendwann in so einem Varieté-Theater, sitzt im Publikum, und auf der Bühne ist so ein Hypnotiseur und so ein Zauberer-Illusionist, der holt sie dann auf die Bühne, und der sagt dann, ja, sind Sie verheiratet? Und sie so, nein, ich bin nicht verheiratet. Aber so mit ihrer, immer so ein bisschen streitsüchtig, weißt du, immer so ein bisschen aggro, so, nein, ich bin nicht verheiratet. Und dann schreit er aus dem Publikum, ja, guck dich mal an, wer soll dich denn heiraten? Weißt du, also so eine Sache, sie wird halt immer gedemütigt von irgendwelchen Außenstehenden und so. Ja. Und deswegen wehrt sie sich immer, indem sie sehr laut ist und sehr defensiv, so, weißt du, sie ist halt immer in dieser Defensivhaltung. Aber sie trägt trotzdem diesen ganzen Film. Du bist die ganze Zeit irgendwie fast bei jedem Moment bist du bei ihr. Und sie macht das großartig, also sie spielt das wirklich sehr, sehr gut. Weil einerseits ist sie schwer, dass man sie gern hat, durch ihre Art und durch diese schroffe, aber du kannst sie verstehen, dass sie auf der Suche ist nach Geborgenheit und nach Liebe und so. Und ist echt ein krass geiler Film und eine wahnsinnig spannend inszenierte Schlussszene, wo ich jetzt nicht vorweggreifen will, was da passiert. Und Giulietta Masina trägt diesen Film mit Bravour. Also laut Premiere Magazine ist das Platz 21 der besten Performances of all time, schauspielerisch.
Wow.
Also ist da ganz oben mit dabei. Der Film ist in der Criterion Collection, der Film ist auf der Schneiderliste, der Film ist auf Roger Ebert's Great Movie List, der ist in der Top 250 Narrative List bei Letterboxd.
Ja, gut, das sind wahrscheinlich viele Fellini-Filme, ne?
Ja, das sind eine Menge Fellini-Filme, aber das hier ist schon tatsächlich auch ein sehr gefeierter Film von ihm, und ich habe mich gefreut, den gesehen zu haben. Der hat sogar den Oscar bekommen für den besten Foreign-Film.
Oh, okay.
Und welchen Film stach er aus? Um eine einzige Stimme, um einen einzigen Vote. Mother India.
Ach.
Der Stimme, ja, der Film mit der Flugszene tatsächlich. Wo einer etwas unglücklich und unprofessionell einen Flug bedient. Mhm. Der hat auch fast den Oscar gekriegt, aber um eine Stimme vorne hatte dann die Nächte der Kabiria die Nase vorn.
Okay, aber das klingt ja schon auch so, als wäre das der deutlich bessere Film jetzt aus deiner Perspektive.
Ja, hat dann irgendwie eine 6 oder 6,5 gekriegt, die Mother India, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Nacht der Kabiria ist tatsächlich ein Film, der über die 110 Minuten mir sehr gut gefallen hat. Ist ein Schwarz-Weiß, sieht sehr stylisch aus, und ich sehe halt, also ich weiß, warum die Leute, sowas wie Otto, warum der Sorrentino halt auch nicht mag und warum der den hatet so, weil ich erkenne so viel in Sorrentinos Filmen, die halt Fellini damals gemacht hat, weil du hast ja auch Momente, die so das Thema Religion behandeln, was in Sorrentino-Filmen auch immer eine Rolle spielt.
Ja.
Und auch in die Nächte der Kabiria und in 8,5 und auch in so ziemlich in jedem Fellini-Film, den ich bisher gesehen habe, spielt dieses religiöse Thema, dass sie irgendwo hinpilgern, dass es irgendwo eine Messe gibt, dass irgendjemand in der Kirche irgendwas passiert oder sie beichten gehen oder so. Und auch das Thema wird hier in die Nächte der Kabiria aufgegriffen. Und ich sehe ja so viel von Sorrentino, aber ich finde es so großartig, dass der offensichtlich Vorbild, offensichtlich sein Vorbild ist halt Fellini und seine Filme.
Mhm.
Aber der das so hundertprozentig in die heutige Zeit auch so überträgt, mit der Bildsprache,
mhm.
mit dem Geist, mit dem Charakter der Filme, mit dem Tempo und so. Und deswegen ist das auch einer meiner Lieblingsregisseure der heutigen Zeit. Und also der Großmeister hat das 1967 natürlich auch in Perfektion schon inszeniert.
Ja, es ist halt ein schmaler Grat zwischen Hommage und Kopie.
Ja. Aber ich bin
Oder
dann so.
Inspiration und Kopie.
Ja, aber ich bin dann so, lieber besser kopieren als irgendwie schlechter finden, weil Fellini ist tot, der dreht keine Filme mehr. Jetzt hast du jemanden, der in seinem Geist eine ähnliche Art von Film inszeniert, dann freue ich mich doch drüber. Anstatt zu sagen, ey, was ist denn das?
Du, mit genau diesem Mantra wurden die letzten, weiß nicht wie viele Jahrzehnte in Deutschland auch Fernsehen gemacht. Und ich sehe das ja ein bisschen anders. Ich finde, lieber verkackst du auch mal was beim selber Neuerfinden oder dich da selbst was Eigenes machen, als dass du es halt kopierst.
Ja, aber das Ergebnis für dich als Zuschauer ist doch, einen guten Film zu sehen. Also wenn irgendwas schlecht erfunden wird, hast du keinen guten Film gesehen. Wenn irgendwas zwar schon mal da gewesen ist, aber nur einen guten Film siehst, der daraus entstanden ist, dann habe ich doch beim zweiten wesentlich mehr Spaß.
Ja, das mag subjektiv so sein. Das ist halt trotzdem eben, wenn du halt da alle Inspirationen wieder siehst oder es eben sich wie eine Kopie anfühlt, dann gibt's Leute, die halt lieber dann was Neues, Eigenes gucken, was gegebenenfalls nicht so gut ist, als eben eine etwas schlechtere Kopie von etwas, was es schon gegeben hat.
Naja, gut. Das ist jetzt auch, das hört sich so an, als wenn er hier 1:1 irgendwelche Remakes macht von Fellini-Filmen. Also Sorrentino macht ja schon, bringt ja schon seine eigenen Geschichten rein, aber du merkst schon, dass er Fellini als Vorbild ansieht. Also, mhm. das will ich.
Nee, das habe ich schon verstanden. Ich glaube, das gibt wahrscheinlich eh kaum italienische Filmemacher, die nicht auf irgendeine Art von Fellini inspiriert wurden.
Mag sein, ja.
Ob sich das dann in der Arbeit auch widerspiegelt, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber
klar, also wahrscheinlich auch über die italienischen Landesgrenzen hinaus ist das natürlich einer der größten Regisseure, den viele auch international als Vorbild nennen. Also
ja,
klar, ist auf jeden Fall, ich meine, ich habe jetzt vielleicht 5, 6, 7 Filme aus deiner Filmografie gesehen und da war kein Ausrutscher dazwischen. Also.
Mhm.
Und auch Die Nächte der Kabiria reiht sich da sehr gut in die Reihe ein aus dem Jahr 1967. Geht 110 Minuten.
Wie steht er denn da im Ranking mit den anderen Fellini-Filmen?
Auch sehr weit oben. Also, ich mag die wirklich alle.
Okay, aber der kommt jetzt wahrscheinlich nicht an die anderen ran, die du gesehen hast.
Die Entscheidung würde schwerfallen wahrscheinlich, da jetzt ein Ranking aufzustellen.
Okay.
Ja. Ich würde mal zu den Punkten überleiten.
Mhm.
Die sind natürlich wieder, wie zu erwarten, ziemlich gut. IMDb ist bei einer 8,1. Metacritic, Metascore gibt's nicht. Bei Rotten Tomatoes gibt es eine 100% Empfehlung. 8,9. Von den Kritikern natürlich. Und 4,5 vom Publikum. Und Letterboxd hier auch sehr gut bei einer 4,3 unterwegs.
Mhm. Boah, das ist schwierig. Weil du hast nichts Negatives gesagt über den Film. Und trotzdem klingt's halt nach einer sehr rationalen Begeisterung. Also es kam jetzt nicht so rüber, als hätte dich der irgendwie emotional wahnsinnig mitgenommen.
Okay. Fuck. Also aussetzen hätte ich hier tatsächlich nichts.
Ja. Ja, ich überlege nur gerade eben, ob der damit dann auch auf einer Stufe wie Dolce Vita oder sowas steht. Deswegen schwanke ich hier zwischen 9 und 10 Punkten. Na, ich mach das mal strategisch. Ich sag 9,5.
10 wäre richtig.
Ah, fuck. Ja, gut.
Ja. Volle 10.
Na, danach klang's nun wirklich nicht, ey. Also klang's schon, wie gesagt, das wär jetzt, wenn du das aufgeschrieben hättest, hätte man hinterher wahrscheinlich gesagt, ja, der war sehr begeistert von dem Film. Aber so wie du es vorgetragen hast, wirkte es recht unberührt.
Okay.
Und deswegen dachte ich, nee, ey, 10, nach 10 klang das nicht. Ich fand schon 9,5 hochgegriffen. Deswegen meinte ich ja, also 9 hätte mich auch nicht überrascht. Oder auf jeden Fall sehr viel weniger als die 10.
Nee, ich fand ihn tatsächlich toll und hat am Ende nichts aussetzen und fand sie halt auch großartig. Und also ihre Performance berührt dich halt wirklich so im Film. So ihre Augen strahlen halt wirklich alles aus, was sie halt spielt. So, das ist großartig.
Mhm.
Echt ein guter Film.
Na cool. Ja, ich hätte wirklich gedacht, dass das ein beinhartes Drama ist, aber nachdem du meintest, dass der dann auch immer wieder so eine leichte Tonalität hat dazwischen.
Ja, durch ihre Art. Sie hat halt auch eine beste Freundin, der ist Wanda, so eine etwas mehrgewichtige Prostituierte, die halt ein paar Baracken weiter wohnt. Mhm. Und allein schon diese Wortgefechte zwischen ihr und ihr, einmal schickt sie halt weg so, weil sie halt irgendwie keinen Bock auf die hat und dann ist es aber so ihre beste Freundin. Also so diese Art von ihr, die sorgt schon für den einen oder anderen Lacher definitiv. Also der ist nicht, das ist nicht so ein beinhartes Drama.
Okay.
Und auch wie bei 8,5 und so, du folgst ihr halt so durch dieses, durch diesen Streifzug durch Rom so. Das ist ja auch jetzt nicht die Überstory so. Die Handlung habe ich jetzt in 3 Sätzen umrissen, aber das ist so dieses, du begleitest halt einen Menschen durch diesen Film, durch Fellini und bist halt so auf seinen Fersen, weißt du, und bei den Begegnungen, die derjenige macht und so und zieht durch die Clubs und dann ist mal da und so und ich finde das immer sehr gut. Das gefällt mir.
Mhm.
Absolut eine Empfehlung von mir für Arthouse-Fans.
Ja, geil. Ja, nach wie vor habe ich Bock auf den Film. Jetzt sogar ein bisschen mehr als davor.
Trotz Rezension von mir. Trotz emotionsloser Rezension.
Nee, ja, gerade deswegen. Ja, das hätte natürlich sehr viel emotionsgeladener sein können.
Entschuldigung, es ist früh am Morgen. Und ich habe gestern gearbeitet bis 7 Uhr. Also.
Punkte hier. Okay.
Aber ist ja die, deine taktische Punkte-Tipp-Ausrichtung war ja auch ganz gut. War ja auch klug.
Naja.
Also war ja einkalkuliert.
Ja,
dass,
ja,
natürlich. Dass beide sein kann. Insofern.
Ja. Ja. Okay, kommen wir zur Hausaufgabe.
Ja.
Der dritte Teil einer Reihe, die wir hier alle schon besprochen haben, also Teil 1 und 2 hatten wir schon, deswegen jetzt folgerichtig, der dritte Teil, Lethal Weapon 3.
Ja, Grüße an Erik.
Aus dem Jahr 1992. Ja, der ist natürlich auch von Erik.
Der hat im höchsten Supporter-Paket für 15 Euro. Darf der nämlich nicht nur den Lostopf füllen, sondern er darf auch Filme auftragen.
Mhm.
Kriegt er beides sogar.
Ja, das nimmt
mal
er auch.
Mal losgezogen und noch seinen Film hier präsentieren.
Ja, aber ich glaube jetzt Lethal Weapon 1 bis 3 waren alles Auftragsfilme, oder?
Das hat er alles bei Auftragsfilmen gemacht, ja.
Mhm. Ja, aber nimmt er fleißig wahr und da waren bisher wenig Filme dabei, die wir wirklich doof fanden, ne? War eigentlich immer alles recht cool.
Erik sorgt dann so ein bisschen für das Popcorn-Pendant zu den vielen Arthouse-Filmen, die wir uns hier teilweise angucken müssen.
Ja, definitiv. Und dazu zählt wahrscheinlich auch dieser Film, oder? Ist schon auf jeden Fall ein Popcorn-Film.
Ja, ja.
Action, Crime, Thriller, wie im Genre steht. Und auf Deutsch hat er den schönen Namen Lethal Weapon 3. Die Profis sind zurück.
Nice.
Ja, immer Ärger mit den Profis. Hätte es auch noch sein können, ey. Oh Gott, ey, immer diese deutschen Titel, aber gut.
Ja, die Profis sind zurück, wird auch ein schöner Untertitel für unseren Podcast. Obwohl einerseits werden wir mit Halbwissen und dann die Profis, das passt irgendwie nicht.
Eben, ja. Nee, das ist, glaube ich, auch besser, da ein bisschen tief zu stapeln.
Ja.
Ja, okay, willst du erzählen, worum es geht? Soll ich das machen?
Ja, mach du mal. Man kann auch sagen, dass der Regisseur wieder gleich war wie die ersten beiden Teile. Es war wieder Richard Donner, der ihn inszeniert hat. Drehbuch, ziemlich krasse Leute. Jeffrey Boehm hat unter anderem Indiana Jones 3 inszeniert.
Mhm.
Robert McCammon.
Geschrieben, oder?
Entschuldigung, ja, wir reden ja vom Drehbuchautoren. Robert McCammon wiederum, von dem ist Fifth Element, das fünfte Element. Also schon teilweise auf jeden Fall krasse Sachen in der Vita von den Drehbuchautoren.
Ja, total.
Da muss ja hier eine Story rauskommen, meine Fresse, Alter, vom Allerfeinsten, wenn sich die zusammentun.
Aber das war ja auch wieder ein großer Part in den Trivia Facts, dass das mit der Drehbuchschreiberei hier wieder ein Hickhack ohne Ende war.
Ja.
Und ich meine, Jeffrey Boehm hat ja eigentlich auch schon beim zweiten mitgeschrieben.
Mhm.
Ich glaube, der hat auch einen Credit für bekommen, aber das war hier mit den Credits auch wieder so eine Sache. Ne? Deswegen ewiges Hin und Her. Also erst sollte, glaube ich, irgendwie Jeffrey Boehm hat das geschrieben, dann waren sie damit nicht happy. Robert Mark Kamen sollte das überarbeiten, dann waren sie mit dem Überarbeiten aber nicht happy. Und so hat dann irgendwie der eine immer nur das überarbeitet, was der andere gerade wieder gemacht hat.
Mhm.
Und ganz am Ende kam dann Carrie Fisher dazu, die dann sämtliche Dialoge nochmal aufpoliert hat.
Ja, und hat nicht mal Credit bekommen.
Ja, genau. Und das Ganze uncredited.
Mhm.
Also, ja. Aber das zieht sich durch, oder? Das war bei allen Teilen bisher das Ding.
So ein bisschen hin und her, genau. Da war es doch auch so, dass der eine irgendwie zu brutal war.
Beim zweiten hieß es, der war viel zu düster und dann musste das lockerer gemacht werden. Und
da war Shane Black dann raus.
Genau. Und deswegen ist der hier halt auch nur für die Characters, als er hat einen Credit bekommen, bei den Autoren-Credits. Ja. Also das war wohl eben schon immer so, dass die Studios da ziemlich genaue Vorstellungen hatten, was dieser Film für eine Tonalität haben soll. Und deswegen ständige Rewrites. Ja, storymäßig sieht es jetzt so aus. Murtaugh und Riggs verhaften einen Typ, der einen Geldtransporter ausraubt. Billy Phelps. Und dann bringen sie den auf die Wache, um ihn zu verhören. Und bevor sie den verhören können, wird er im Verhörraum erschossen. Von Lieutenant Jack Edward Travis. Das ist hier der Antagonist in dem Film.
Finde ich aber auch krass, wer den spielt. Also ist ja auch eine total kleine Rolle. Weißt du, der ist diesen Geldtransporterfahrer, dann wird er verhaftet, dann wird er erschossen. Das ist Mark Pellegrino, der hat mittlerweile 132 Credits.
Klar.
Wir haben ja in Mulholland Drive schon gesehen und da habe ich mich schon gewundert, dass der schon so früh Filme gedreht hat, weil ich kenne ihn aus den ganzen Serien der letzten Jahre, so Lost gesehen und hier gesehen und da gesehen.
Ja, der ist immer noch sehr aktiv.
So, genau, jetzt sehe ich den bei Mulholland Drive und bei Lethal Weapon 3 und so. Ich dachte, okay, da gab es den schon.
Aber stimmt, der ist schnell abgefrühstückt, ja. Und ja, Jack Travis, der war selber mal Polizist. Es ist mittlerweile nicht mehr, der verkauft jetzt aber Waffen, die bei Ermittlungen in den Beweismittellagern landen.
Mhm.
Und der hat da eben es mit anderen Leuten connected, die auch korrupt sind und so kommt der an die Waffen, die beschlagnahmt werden und verkauft die dann wieder. Und durch diesen Überfall auf den Geldtransporter, den eben zwei seiner Jungs ohne sein Wissen gemacht haben, kommen aber unsere Helden auf die Spur der bösen Jungs. Und ja, machen sich dann natürlich daran. Und weil aber durch diese ganze Korruptionsgeschichte klar ist, dass es irgendwie interne Leute gewesen sein müssen, die dem geholfen haben, wird bei diesen Ermittlungen Sergeant Lorna Cole mit dran gesetzt, die nämlich für die internen Angelegenheiten zuständig ist. Und in die verliebt sich unser Riggs natürlich. Und Murtaugh hat dann noch das Problem, dass er in so einer Schießerei einen Jungen tötet, der mit seinem Sohn befreundet ist.
Mhm.
Das heißt, der hat auch noch einen eigenen Strang, die aber dann natürlich auch alle in so einem Showdown zusammenkommen. Ja. Ich glaube, soweit kann man die Handlung erzählen, oder?
Ja, man kann sagen, dass die Rolle von Stuart Wilson als Antagonist, dass der halt auch die Polizei auf dem Kicker hat, oder es halt eine persönliche Fehde draus macht, weil er zum Beispiel auch Kugeln benutzt, die durch kugelsichere Westen zum Beispiel auch durchbrechen.
Ja.
Und damit auch Polizisten töten können oder auch töten werden im Laufe des Films.
Sogenannte Cop-Killer.
Genau, sogenannte Cop-Killer, auch so richtig. Damit man es auch versteht, das steht sogar auf der Kiste drauf irgendwie so hier für Polizisten. Das fand ich auch ganz geil.
Ja.
Bitte an Polizisten benutzen.
Ja, also hier sind sowieso, weil wir es jetzt eben schon vom Drehbuch hatten, ich finde sowieso, hier sind ein paar Sachen wirklich hölzern geschrieben. Also, dass die dann halt einfach jetzt gerade dort sind, wo eben das passiert, damit die irgendwie diese Stränge zusammenlaufen. Weißt du, zum Beispiel das Ding mit dieser Gang, wo dieser Daryl mit drin hängt und das dann, ne, der Strang mit seinem Sohn.
So zufällig um die Ecke da, ja, genau.
Ja, dass er da gerade Riggs in sein Restaurant bringt, wo er am liebsten isst und kocht und dann ist aber gerade gegenüber verhandelt da diese Gang, weißt du? So, was soll das? Das ist halt.
Ja, sehr convenient.
Sehr convenient, ja.
Fand ich auch.
Solche Situationen gibt's in dem Film, finde ich, schon mehr als in den anderen.
Mhm.
Also fand ich einfach so, aber dafür hat er andere Pluspunkte. Ich finde zum Beispiel die Figur, die ich eben beschrieben habe, Lorna Cole, die wird von Rene Russo gespielt.
Mhm.
Und Alter, also da habe ich mich so echt nicht dran erinnert, das ist mir jetzt wirklich gut aufgefallen. Ich glaube nicht, dass es viele Actionfilme gibt, wo das so gut gemacht wird oder dass das so glaubwürdig ist, dass ein Charakter, weil das hat man ja oft, eine Frau taucht auf, ist in der Machtposition und wird von allen irgendwie gut gefunden, aber ist erstmal pumpig zu jedem, weil sie das halt kennt, immer blöd angegraben zu werden und so weiter und ist erstmal super tough. Und natürlich weiß man dann, weil die sich die ganze Zeit blöd anmachen, wird das früher oder später werden, die irgendwie zusammenkommen.
Mhm.
Und in den meisten Fällen ist diese Transition dahin super hölzern und unglaubwürdig ohne Ende. Und hier ist das wirklich vorbildlich, finde ich, weil, also zumindest spielt Rene Russo das so, dass du ihr das voll abkaufst, dass sie den im ersten Moment null ernst nimmt und dann aber über die enge Zusammenarbeit, wo sie halt auch dieses Taffe ist, super glaubwürdig bei ihr.
Ja, ist sie auch.
Und dass sie dann aber durch die enge Zusammenarbeit ihn näher kennenlernt und er durch seine penetrante Art irgendwann bei ihr durchkommt und dann dieses Ausschlaggebende, weil sie irgendwo gleich sind, weil sie beide dann ihre ganzen Narben am Körper vergleichen und das der Punkt ist, wo es kippt. Alter, ich habe das wirklich in keinem anderen Actionfilm so glaubwürdig erlebt wie hier.
Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen ist es ja der,
auffällig.
Es ist ja der komplette Kontrast zu Lethal Weapon 2, wo wir Patsy Kensit hatten, die super, eben, die super hübsch aussieht.
Aber da halt ist es halt genauso, wie du es
aus ist.
Eben. Da ist es genauso, wie du es halt von so einem Actionfilm erwarten würdest.
Richtig. Und hier ist halt eine starke Frauenrolle.
Und hier ist das auch wahnsinnig organisch, eben dieser Übergang. Also fand ich echt krass. Also dann auch mal wirklich die Chemie dann noch von den beiden zusammen. Das funktioniert alles wunderbar.
Das funktioniert gut, aber man muss natürlich kaufen, dass eine Beamtin, die für Internal Affairs zuständig ist, auf einmal mit den beiden irgendwelche illegalen Verhöre macht und Leute vermöbelt, so, weißt du, um irgendwelche Informationen zu kriegen. Das sind natürlich Sachen, wo ich sage,
ja, ich meine, die haben irgendwo erwähnt, dass sie eine besondere Ausbildung hat in der Vergangenheit, ne? Also dass die so Martial Arts mäßig abgeht, das kommt ja auch nicht von ungefähr.
Naja, aber jetzt nicht nur wegen den Skills, aber die muss ja, die
ich weiß,
soll ja dafür sorgen, damit Recht und Ordnung noch irgendwie herrscht in der Polizei und alle Regeln befolgt werden. Aber da scheißt sie ja komplett drauf.
Ja, aber da gibt's eben in dem Film wirklich viele Sachen, wo du sagen könntest, so, warum zur Hölle, das ist so unlogisch, dass das jetzt so stattfindet, wie es gerade stattfindet. Mhm. Ich meine, am gewissen Punkt nimmt Travis ja auch den Captain mit.
Ja.
Ich auch dachte so, bis dahin hat er alle Leute einfach erschossen, weil sie nicht gebraucht wurden. In dem Moment, wo er ihn mitnimmt, braucht er ihn nicht mehr. Warum lässt er den am Leben? Gibt überhaupt keinen Anlass, dass der noch lebt.
Muss den nicht irgendwo durchbringen, soll ich
den aber danach. Also danach könnte er ihn einfach sofort an Ort und Stelle erschießen.
Ja gut, stimmt.
Das passiert dann einfach nicht. Ja, aber weißt du, deswegen meine ich, es gibt viele so Sachen. Ich meine, die Sache mit Leo Getz, der zum Glück hier auch wieder am Start ist, ne, die Figur von Joe Pesci. Mhm. Das ist ja auch so ein Ding. Der dürfte natürlich auch bei keiner Ermittlung dabei sein.
Ja, klar.
Also der hat da nicht mehr Berechtigung als Lorna Cole, aber
sein Okay hat er nochmal in andere Sphären hier gebracht, oder? Hat er noch eine Schippe draufgelegt, ey. Okay.
Aber auch da wieder, Alter, wie geil spielt Joe Pesci diesen Leo Getz.
Super nervig.
Er ist herrlich anstrengend, aber auch das macht er so glaubwürdig. Ey, wie geil ist denn dieses Ding, wo er sagt, ich komme mit und dann schießen sie ihn beide in die Reifen? Mhm. Und dann kann er nicht mitkommen. Und alles, was er dann für den Rest der Szene sagt, ist, I don't believe you did that. Und die ganze Zeit, und dann kommt die andere
Polizistin
dazu und er immer zu ihr doch so, I don't believe they did that. Und dann, excuse me, do you own your own home? Dieser Switch, den bringt der so geil, Alter. Er spielt das sensationell. Ja, also das die stimmt. Figur ist nach wie vor eine Bereicherung für diese Filmreihe und dann hatte ich ja gelesen, dass der ursprünglich auch im ersten Entwurf hier gar nicht im Film stattfinden sollte. Ne? Die hatten erzählt, dass der nach New York gezogen ist und Leo Getz gar nicht mehr stattfindet. Und den haben sie dann zum Glück zurückgeholt, weil ja, also
er war halt sehr beliebt in dem zweiten Teil insofern.
Kann ich auch verstehen, weil also hier ist der auch ein Highlight.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und ja, ich finde, Danny Glover sollte nicht besoffen spielen. Das war nicht gut.
Hat dir nicht gefallen?
Boah, das war ein bisschen cringe.
Ja, die Storyline fand ich sowieso. Ich meine, er bringt dann ungesehen, ohne dass er es wusste, halt diesen
Daryl,
genau, den Freund von seinem Sohn um. Und danach sehen wir halt eine sehr, sehr lange Sequenz oder beziehungsweise diese Storyline bewegt sich halt sehr lange in diesem Bereich, dass dieser unschuldige Junge halt von diesen Gangstern mit reingezogen worden ist in kriminelle Machenschaften und die Waffen da benutzt haben von dem Waffenhändler. Aber ey, da ist eine große Friedhofsszene, alle trauern, alle sind traurig und wir haben diesen Typen nicht einmal gesehen, so, wir wissen gar nicht, wer das ist, so. Weißt du, also, da wird halt Fass aufgemacht, finde ich, so ein emotionales Fass, was ich halt nicht nachvollziehen kann, weil das ein Charakter ist, der in dem Film für mich überhaupt keine Rolle spielt.
Ja. Also, ja, der ist ja auch schwierig. Nur da, damit Myrto eben so ein bisschen diesen Absturz haben kann.
Genau, ja.
Und dann lassen sie aber da eine dann doch recht wichtige Szene raus, ne? So, ich habe mir das ja auf der Blu-ray, ist das dann im Zusatzmaterial, hast du eben die geschnittenen Szenen. Und da gibt's ein paar Szenen, die eigentlich total relevant sind für die Handlung, weil sie auch dann in der fertigen Fassung noch zum Teil angesprochen werden. Mhm. Zum Beispiel das Ding, wo Rianne zu Myrto sagt, na, ich war noch kurz bei Riggs und da haben wir kurz gesprochen und so. Das ist ja eine der geschnittenen Szenen.
Ja.
Die aber dann wieder angesprochen werden.
Hab ich mir auch angeguckt.
Aber ja, also ist natürlich zu vernachlässigen, weil so ist der knapp 2 Stunden lang und müsste auch nicht viel länger sein. Also, auch wenn man da eben inhaltlich vielleicht auf die ein oder andere falsche Szene verzichtet hat, aber echt drauf geschissen, finde ich.
Ja, finde ich auch. Nee, die 2 Stunden sind fein. Also es ist, wenn ich jetzt eine Chronologie machen würde, wäre es wahrscheinlich der schwächste von den dreien. Da, wo ich sagen würde, hier würde ich, also die Figur von René Russo fand ich großartig als Launa und so, fand ich gut. Aber den Antagonisten zum Beispiel fand ich ein bisschen blass hier. Das war, der hat auch Don Raphael gespielt in dem Zorro-Film. So.
Ja, ich kenne den ja aus Flucht des Absalom.
Ach so, okay, habe ich nicht gesehen.
Den mochte ich damals sehr.
Den gleichen Tag Geburtstag wie ich, habe ich gesehen.
Nee.
Dezember-Kid. Ja, das fand ich ein bisschen dünn. Aber
gibt's einige Sachen, die ich dünn finde an dem Film. Also das, da bin ich wahrscheinlich sogar bei dir, dass das der schlechteste Teil aus der Reihe ist.
Aber immer noch ein geiler Actionfilm, ey. Immer noch absolut. So für Actionfans, da geht schon Herz auf, wenn man so einen Film guckt. Die werden halt nicht mehr gemacht, so eine Filme. Das ist dann natürlich die Seite der Medaille, wo man sagt, schön mal wieder so einen Film zu gucken.
Ja. Ja, ich finde, so ein paar Sachen sind nicht so gut gealtert wie manch andere jetzt aus dem Film. Aber ich finde auch, das ist immer noch ein guter Film.
Ja, nicht nur das Okay-Okay von Joe Pesci ist gestiegen, sondern mir kommt auch vor, als hätte das Action-Saxophon hier mehr Einsatz gehabt als in den letzten beiden Teilen, Alter.
Alter, ist mir schon Menü auf der Blu-ray aufgefallen.
Das war schon sehr inflationär.
Yay, das Saxophon ist back.
Das war schon sehr inflationär hier eingesetzt. Und ey, wir haben jetzt 1992 mittlerweile, Leute. Jetzt hört mal auf mit diesem scheiß Saxophon.
Ich habe mich dann auch gefragt, ist das jetzt irgendwie auch so ein Trademark von dem Franchise oder warum wird das so inflationär eingesetzt? Weil es wirklich viel Saxophon hatte.
Ja, es begleitet natürlich auch die anderen Teile. Insofern will man ja da auch
den gleichen viel haben. Ja, deswegen meine ich, machen sie es deswegen, weißt du, dass das so Wiedererkennungswert hat oder so.
Kannst du recht haben.
Weil das sind nämlich gerade auch so ein paar von den Spielereien zwischen den beiden, das finde ich, ist eben nicht uneingeschränkt gut gealtert. So diese, gerade zum Beispiel dieser Anfangsmoment mit dem Kabel, ne? Welcher Draht wird jetzt durchgeschnitten, der rote oder der blaue?
Ja, die mochte ich zum Beispiel, die Szene. Aber du hast andere Momente, wo es ein bisschen aufgesetzt wirkt, dieses Gekabel.
Und ich meine, wie oft sagt er in der Endsequenz, you crazy son of a bitch? So, wir haben es kapiert, er soll crazy sein. So, wie oft muss der das denn sagen? Also das sind schon, ja, wie auch immer.
Ja, dass sie auch so, dass Murdoch halt auch so in einer absoluten Gefahrensituation wären, das hatte ich ja schon bei den anderen Teilen, dass sie absolut in Lebensgefahr sind und gerade irgendwie beschossen werden und dann aber irgendwie so ein One-Liner kommt, während er irgendwie um die Ecke springt oder während er sich in Sicherheit bringt. So, dann denke ich so, na, ist das jetzt der Moment, wo man jetzt Sprüche klopfen sollte? Also,
ja, das ist eben auch leider nicht so wirklich konsequent, weil zum Beispiel gerade am Anfang, als es darum geht, geh auf gar keinen Fall, steigst jetzt aus dem Auto ein, auf gar keinen Fall gehst du ins Gebäude rein und so, und dann hängt er aber die ganze Zeit mit ihm da drin ab, weil ist natürlich sein Partner und so, aber er könnte den ja auch einfach gewaltsam da rauszerren. Also,
oder halt nicht mitgehen, auch wenn es sein Partner ist, wenn er so vernünftig ist und sagt.
Ja, gut, aber da die Loyalität erzählen sie ja schon, ne? Ja, gut, so, dass die sich irgendwie beide als eins sehen. Mhm. Ja, aber eben, Das sind so ein paar Abstriche, die man hier machen muss, die eben zum Teil der Zeit geschuldet sind und ja, zum anderen ist der schon auch, glaube ich, ein Tick zu lang, oder? Also.
Ja, auch ein bisschen, hast du recht. Ja, ich habe hier ein bisschen mit mir gehadert, was die Punktevergabe angeht, aber gut, gucken wir mal. War auf jeden Fall riesen erfolgreich, auch dieser Teil. Mhm. Hat ein Budget von 35 Millionen gehabt und hat fast 322 Millionen Boxoffice gemacht.
So krass.
Schon eine Megamarge.
Ey, was meinst du, was da noch an Video-Sales und so dazu kam?
Aber hallo.
Wow.
Definitiv.
Ja. Wie lange hat das gedauert, bis der vierte kam?
Oh, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr der war. Definitiv noch 90er, aber.
Ja.
3-4 Jahre?
Mhm. Ja, wahrscheinlich.
Weil der mit Jet Li, ne?
Ja.
Ja, der wird ja bestimmt dann auch noch folgen. Wenn Erik seinen 2-Monats-Rhythmus beibehält.
Ja, gehe ich mal von aus.
Gehe ich auch davon aus. Gehe schwer davon aus.
Ja, ist ab 16 Jahren freigegeben, das Ding. Warum eigentlich? Gibt's hier so viel, also viel Blut oder nackte Haut gibt's hier nicht, oder?
Ja, aber werden schon ein paar Leute über den Haufen geschossen. Es gibt ja einen gewissen Bodykill.
Ach so, ja, stimmt. Gibt eine Menge Leichen.
Kann man schon mal eine 16er Freigabe rechtfertigen, das ist okay.
Mhm. Na gut. Die Zahlen. Mhm. 6,7 auf IMDb. Das ist, glaube ich, noch der beste Wert. Metascore 40. Rotten Tomatoes 5,6 von der Kritik und 3,5 vom Publikum. Das ist dann wohl besser. Und 3,1 auf Letterboxd.
Mhm.
Und jetzt wir.
Jetzt wir.
Ja. Auch übrigens, hast du gelesen, dass die sich überlegt hatten, hier die sämtlichen großen Namen aus Hollywood für Jack Travis zu besetzen.
Da waren ja echt krasse Leute unterwegs, ey, die hier im Gespräch waren.
Ja.
Oder die angedacht waren.
Also die, wirklich so die größten Namen, ne? De Niro, Jack Nicholson, Gene Hackman, Al Pacino, James Caan, Alec Baldwin, John Travolta, Michael Keaton und.
Also, krasse Leute. Wäre auch interessant gewesen.
Ja, und eben geworden ist es Stuart Wilson. Das ist schon irgendwie nicht die gleiche Liga.
Naja, aber
du hast da schon recht, ey. Das ist halt auch irgendwie ein dünner Bösewicht.
Ja, und wenn den De Niro halt gespielt hätte oder selbst Travolta oder so, das wäre schon, oder Baldwin oder so. Also jeder von diesen Namen, die du gerade vorgelesen hast, das hätte den Film auf jeden Fall nochmal aufgewertet.
Ja, ist die Frage, ob es dadurch ein besserer Bösewicht geworden wäre. Weil das ist ja nicht so, als würde Stuart Wilson es hier schlecht spielen. Es ist halt einfach, die Figur an sich ist halt dumm geschrieben.
Ja gut, mag sein. Aber du hast ja auch so, De Niro bringt ja auch immer so seine eigene persönliche Note so in die Rollen, in die Charaktere rein. Und die anderen Schauspieler sind ja in einer ähnlichen Liga insofern.
Mhm.
Hätte ich gern gesehen.
Ja klar, hätte ich das gern gesehen. Also ich natürlich auch. Ich fand es auch interessant, wen die für Lorna Cole noch auf dem Zettel hatten. Aber ich muss daher sagen, ich bin mit Rene Russo wirklich mehr als happy.
Ja, ja, ich mag die auch gerne.
Finde die super in dem Film.
Die hat öfter mal in den 90ern einen Film mitgespielt, wo ich sie toll fand.
Ja. Ja, ja. Jetzt raten. Willst du den raten? Oder wird der geschoben?
Nee, ich rate den.
Mhm.
Ich sag, du bist bei einer 7,5.
Okay, das ist falsch. Ich bin bei 7.
Du bist bei einer 7.
Mhm.
Jetzt du?
Ich sag, du bist bei 7.
Oh nee, ich bin bei einer 8.
Bei einer 8?
Ja. Ich habe gerade zwischen 7,5 und 8 und habe ihm dann doch noch eine 8 gegeben.
Okay. Wow.
Auf einer 7 war ich tatsächlich.
Aber Alter, damit ist das für dich der schlechteste aus der... Da würde ich aber mal gerne nachgucken, ob das auch übereinstimmt mit der Punktevergabe.
Das kannst du gerne machen. Ich glaube auch, du warst erstaunt, dass ich dem ersten irgendwie einen 9 oder so gegeben habe. Da war es so ähnlich, so, wo du gesagt hast, was denn eine 9? Und der zweite war definitiv mindestens eine 8.
Okay, wow. Krasser Scheiß.
Ich bin ein riesen Action-Fan und wie gesagt, so eine Filme werden kaum noch gemacht. Alleine schon deswegen geht da mein Herz auf, auch wenn das nicht der Beste ist. Und auch wenn ich hier Fehler im Drehbuch sehe oder in der Inszenierung, aber trotzdem hatte ich hier Spaß.
Okay, na dann haben wir einen Unentschieden.
Dann haben wir einen Unentschieden heute, genau, weil wir haben beide unsere Joker noch.
Ja.
Dann sind wir beide jetzt bei
1,5.
Bei 1,5 gelandet, okay.
Geil, habe ich das mit dem letzten Tipp mal so richtig verkackt.
Ja, halber Punkt hätte die ausgereicht.
Ja.
Da bin ich jetzt mal gespannt, ob die letzten beiden, ob man lieber dir hätte raten wollen von unserer beiden Seiten aus, ob das was geändert hätte. Schauen wir mal.
Ja.
Jetzt bist du ja erstmal wieder dran.
Ach stimmt, ja. Ich muss loslegen.
Mhm.
Ja, ich habe mir natürlich gleich Deadpool 2 angeguckt.
Ah, das Sequel.
Das Sequel. Und da natürlich auch den Super-Duper-Cut.
Okay, so heißt der?
Ja. Mhm. Die Extended-Fassung, die fast eine Viertelstunde länger ist. Die Kinofassung geht eine Stunde 59 und der ist eben dann fast 2 Minuten 14 lang. Und die Änderungen gibt's einige. Natürlich sind einfach viele Szenen so ein bisschen ausführlicher.
Mhm.
Und tatsächlich haben sie aber auch bei manchen Szenen dann so, das habe ich eben bei Schnittberichten nachgelesen, die haben dann bei manchen Szenen manche Witze ausgetauscht. Weil, wie schon auch beim ersten, haben die halt hier in manchen Szenen so ein bisschen rumprobiert. Und so ist dann von manchen Witzen eben eine andere Version in diesem Super-Duper-Cut gelandet.
Mhm.
Jetzt ist natürlich die Kinofassung bei mir zu lange her, als dass ich da wirklich genaue Unterschiede erkennen könnte. Aber das hat für mich super funktioniert. Also
finde ich aber super interessant bei Schnittberichten, weil die zum Beispiel auch dazufügen, ob das eine relevante Szene ist. Ob die den Film irgendwie weiterbringt, ob das interessant ist für die Story oder ob das einfach nur wegen Optik irgendwie erweitert wurde und so. Und das ist bei Schnittberichten immer ganz cool, weil die das immer 1:1 gegenüberstellen.
Ja, total. Und so habe ich eben zum Beispiel, es gibt hier so eine Szene, wo er eben direkt zu Beginn gibt es so eine Montage, wo er auf der ganzen Welt rumrennt und sämtliche Leute umbringt. Also halt natürlich Kriminelle.
Mhm.
Und da ist er eben einmal, macht er da eine Menge Leute von der Yakuza platt. Und das ist zum Beispiel eine Szene, die ist sehr viel ausführlicher in diesem Super-Duper-Cut. Da wird echt lange gemetzelt und das macht Spaß. Ja, Deadpool 2 kam 2018 und die hatten hier fast das Doppelte an Budget. Und das war wohl eben auch die große Herausforderung, dass das Produktionsteam von Simon Kinberg und dann natürlich auch Ryan Reynolds mit den Autoren, die auch schon beim ersten Film zugange waren, Red Reese und Paul Wernick, mit denen irgendwie einen Film zu kreieren, der zwar ein viel höheres Budget hat, aber halt trotzdem Look und Feel vom ersten hat. Mhm. Weil da ist jetzt natürlich die Versuchung groß, dass man das völlig aufbläst und es dann irgendwie ein ganz anderer Film wird. Und das war denen aber echt wichtig. Und demzufolge gab es kreative Differenzen zwischen Tim Miller und dem Produktionsteam. Und infolgedessen kam ein anderer Regisseur an den Start. Mhm. Dann wurde ein bisschen rumgesucht und geworden ist es David Leitch. Der ganze 8 Credits, einer davon Atomic Blonde. Und der war auch schon uncredited allerdings bei John Wick mit Regisseur. Okay. Na, weil das war ja hier vom eigentlichen Stunt-Koordinator. Und ich glaube, da war er so ein bisschen beratend zur Seite. Aber hat eben nicht wirklich viel gemacht, aber ja, er ist geworden. Er hat jetzt dann auch diesen Hobbs & Shaw gemacht, ne, dieses Fast & Furious Spin-Off. Und von ihm ist jetzt dieser Bullet Train, der dieses Jahr noch kommt. Weißt du, wo Brad Pitt diesen...
Ach, das Ding, ja, Mann. Super Trailer gewesen.
Ja, total.
Hat mir voll gefallen.
Ja. Der ist ja auch von ihm.
Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo ich einen Trailer sehe und denke so, Alter, okay, ich habe voll Bock auf den Film.
Ja, geht mir auch so. Mhm. Den haben wir ja zwangsläufig jetzt auch im Kino schon ein paar Mal gesehen, ne?
Ja.
Ja, insofern fast alles gleich hinter der Kamera bis eben auf den Regisseur, was ja schon auch eine zentrale Rolle ist. Aber eben dadurch, dass die hier so ein eingeschworenes Produktionsteam waren, musste der ausgetauscht werden. Und der Film hat voll die gleiche Tonalität wie der erste. Also das ist nicht so, als wäre das jetzt, nur weil der teurer war, irgendwie plötzlich ganz anderer Film oder so, sondern die bleiben sich da sehr treu. Und das hat schon echt gut funktioniert. Und deswegen funktioniert natürlich auch der Super-Duper-Cut mit seiner Viertelstunde mehr, funktioniert wunderbar. Zur Handlung ist es so, die erzählen eben in dieser Anfangssequenz, dass Deadpool jetzt 2 Jahre lang als Söldner sämtliche kriminelle Menschen auf der ganzen Welt abgeschlachtet hat. Aber eine dieser Zielpersonen, der entkommt ihm und wenig später taucht er bei ihm zu Hause auf, als Wade sich gerade mit Vanessa darauf einigt, eine Familie zu gründen. Und bei diesem Besuch kommt Vanessa ums Leben. Mhm. So, und dann hat also Wade Wilson von heute auf morgen alles verloren und beschließt dann, Selbstmord zu begehen. Und da gibt's jetzt auch im Super-Duper-Cut eben so ein bisschen mehr Versuche als in der Kinofassung, weil das klappt natürlich nicht. Und der Film steigt eben auch ähnlich wie der erste, oder eigentlich sehr genau wie der erste, steigt er eben auch damit ein. Es fängt mit dieser Selbstmordsequenz an, dann springt er zurück, um zu erzählen, wie es dahin gekommen ist. Mhm. Ja, und natürlich funktioniert das nicht mit dem sich selbst umbringen. Er bläst sich da zwar, also liegt da so auf so Kerosin, Kanistern und jagt sich in die Luft und wird dabei auch in ziemlich viele Teile zerfetzt, aber Colossus kommt vorbei, sammelt die alle ein und so regeneriert sich Deadpool und wird dann erstmal bei den X-Men aufgenommen als Trainee. Das ja, ist schon wieder echt ein Highlight, weil er dann eben, also der ist am Anfang halt Mörder-Depri unterwegs natürlich und ist dann auch, als er bei den X-Men eben wieder so zusammengepuzzelt wird und dann so langsam wieder naja, normales Leben beginnt, ist er halt so voll der Geläuterte und ist super anständig und hat gar keinen Bock mehr auf das ganze super Heldenbusiness und hängt dann eben die ganze Zeit in dieser X-Men-Menschen rum und will eigentlich auch gar nicht mitgehen, bis er dann eben irgendwann dazu genötigt wird, sich denen anzuschließen, weil in einem nahegelegenen Waisenhaus gibt's einen Jungen, der hat übernatürliche Kräfte, der ist ein Mutant, das ist Firefist. Das ist die Figur von Julian Dennison. Das ist der kleine, mehrgewichtige Junge aus Hunt for the Wilder People, den wir ja auch schon hatten.
Okay, krass.
Du hast doch Deadpool 2 gesehen, oder?
Ja, aber da habe ich Hunt for the Wilder People noch nicht gesehen. Und als ich Hunt for the Wilder People gesehen habe, habe ich nicht erkannt, dass das der Junge von Deadpool 2
war. Ach, okay, aber du kannst dich dran erinnern, ne?
Ja, ja, stimmt. Also ich kann mich erinnern, dass da so ein kleiner Sidekick am Start war.
Der war auch aufgrund von Hunt for the Wilder People, hat Ryan Reynolds gesagt, den brauchen wir. Mhm. Und der war auch der Einzige, der für die Rolle in Frage kam. Das war tatsächlich so, dass die sich da niemand anderen für angeguckt haben.
Tag live.
Der war gesetzt. Ja, da gibt's ja tatsächlich so ein paar Parallelen, was so diese Gangster-Attitude angeht von Firefist und von dem Jungen in Hunt for the Wilder People. Das ist schon lustig. Ja, jedenfalls der Junge, der dreht halt so ein bisschen durch, weil der in diesem Waisenhaus eben schon die ganze Zeit von dem Leiter des Hauses ziemlich misshandelt wurde. Die werden da generell eben nicht gut behandelt, ziemlich malträtiert, und der Plan ist, denen irgendwie die Kräfte auszutreiben. Dieser Headmaster wird von Eddie Marson gespielt. Und der ist dann natürlich für den Kleinen so ein bisschen der Bösewicht. Jedenfalls versucht er dann eben, als die X-Men dann zu der Situation dazukommen, versuchen die das zu schlichten. Mhm. Und dabei werden dann aber der Junge und Deadpool werden dann festgenommen, beziehungsweise werden dann eben in diese Icebox gesperrt, was dieses Gefängnis ist, wo die diesen Kragen umkriegen, der ihre Superkräfte neutralisiert. Mhm. Und so ist er dann erstmal mit dem im Gefängnis. Und da taucht dann die Figur von Cable auf. Das ist Josh Brolin. Der hat es nämlich auf den Jungen abgesehen, weil das ist so ein bisschen eine Terminator-Geschichte. Der wird als Firefist in der Zukunft dann, weil er sich irgendwann an dem Headmaster rächt, hat er da Blut geleckt und fängt dann an, hohl zu drehen und sämtliche Leute umzubringen und früher oder später eben auch die Familie von Cable. Also macht der den John Connor und reist zurück in der Zeit, um den jungen Firefist umzubringen. Mhm. Und das ist nicht nur irgendwie eine Terminator-Story, sondern da wird auch oft drauf hingewiesen von Deadpool und Co.
Das ist wieder ein doppelter Boden.
Das ist so herrlich, Alter. Weil er nennt ihn halt auch knallhart einmal John Connor. Mhm. Das ist so schön. Wobei er nennt ihn auch einmal Thanos. Das ist auch sehr schön. Hey, Thanos, zip it.
Stimmt, ja, ich erinnere mich.
Ja.
Da habe ich auch gut gelacht.
Ey, da gibt's ja wieder so unzählige Referenzen und Witze, Anspielungen auf andere Filme, Franchises, sonst was, das ist herrlich. Deswegen ist natürlich auch wieder TJ Miller dabei und Karen Soni, der Taxifahrer, der dann auch unbedingt jetzt Assassin werden möchte. Und also, wir haben auch wirklich viele so Running Gags in dem Film, ne? So zum Beispiel, dass er eben immer wieder erzählt, was er alles für Qualitäten mitbringt für den Assassin-Job. Ist zum Beispiel so ein herrliches Ding. Aber eben natürlich auch die ständige Interaktion zwischen Deadpool und Colossus oder diese ständigen Wolverine-Anspielungen und Hugh Jackman sowieso omnipräsent. Ja. Und dann werden die da weggesperrt, Wade Wilson und Firefist, dann kommt Cable Guy, alles Riesenchaos, dabei kommen sie frei und irgendwann müssen sich Deadpool und Cable zusammentun, um Firefist aufzuhalten, weil der dann mit Juggernaut unterwegs ist. Mhm. Juggernaut übrigens auch gespielt und gesprochen von Ryan Reynolds.
Okay.
Das Gesicht ist wohl eine Kombination aus dem Regisseur Leach und Ryan Reynolds. Mhm. Und die Stimme ist von Ryan Reynolds und dann digital tiefer gemacht.
Ah ja.
Ja. Laut Reynolds natürlich Budgetgründe.
Klar.
Ist auch hier wieder so lustig, wie sie sich draufsetzen. Also ich meine, mit 110 Millionen ist der Film nicht günstig, aber sie kommen halt immer noch nicht drum herum, Witze drüber zu machen, dass mehr Auftritte von anderen X-Men halt teurer geworden wären. Mhm. Und als er dann da am Anfang in der X-Men-Mansion unterwegs ist, läuft er halt einmal an so einem Raum vorbei und dann siehst du da Beast und sämtliche andere X-Men drinstehen in dem Raum und dann kommt aber Beast sofort an die Tür und macht sie zu. Und das ist halt auch nochmal so ein netter Hinweis drauf, so nach dem Motto, nee, also mehr gibt's nicht, weil können wir uns nicht leisten. Und so, das ist schon immer sehr nett. Deswegen, also ein paar von den, oder die meisten aus dem ersten Film tauchen auch wieder auf. Und dann eben ein paar zusätzliche. Und da ist schon natürlich ein richtiges Highlight die Figur von Zazie Beetz, Domino. Mhm. Deren Superkraft Glück ist. Sie hat sehr viel Glück. Immer.
Ja, und springt deswegen auch dem ein oder anderen Mal den Tod von der Klippe.
Ja, und da gibt's sehr laute Gerüchte, dass die einen Spin-off kriegen soll.
Okay.
Ja, habe ich gelesen, dass die auf einer Comic-Con, haben sie da auch so ein Interview gegeben, primär als es um die Figur von Morena Baccarin ging, weil die hat wohl auch selber behauptet, dass ihre Figur gefridged wurde, was so viel heißt wie halt in den Kühlschrank gepackt. Weil das ist wohl ein Begriff jetzt im kreativen Schreiben, der gerne mal benutzt wird, wenn es eben drum geht, dass das wird gerne mit weiblichen Figuren gemacht, dass die eben nur kurz auftauchen, um eine Motivation für den eigentlichen männlichen Hauptpart zu liefern, was ja hier auch der Fall ist. Die ist nur da, damit er dann alles verlieren kann. Damit wurde sie ja halt quasi gefridged. Und die Diskussion ging dann eben weiter und als dann es drum ging, dass eben Domino so ein Publikumsliebling ist, dann hat Ryan Reynolds halt auch gesagt, okay, wir fridgen Deadpool und Domino kriegt ihr Spin-off. Und das wäre natürlich ein Highlight, weil Sassy Bates macht das sensationell.
Ich habe sie, glaube ich, auch noch nie in der Hauptrolle gesehen.
Schön anzuschauen, Alter. Ich mag die so. Ich finde die, also zum einen ist sie natürlich wahnsinnig heiß und zum anderen ist sie auch wirklich eine geile Schauspielerin. Und die macht das hier sensationell lässig. Und das ist ja schon auch was, gerade in diesen Wortgefechten mit Deadpool, dem musst du natürlich auch erstmal standhalten, also schauspielerisch, ne, weil das ja so ein Schlagabtausch ist. Gerade zum Beispiel ihr Kennenlernen, wo er halt fragt, was ist deine Superkraft? Sie sagt, I'm lucky. Und er sagt, it's not a superpower. Und sie so, yes it is. Und er so, no it isn't. Yes it is. Das geht 30 Sekunden. Mhm. Sagen die, yes it is, no it isn't, yes it is. Bis sie es dann natürlich so hindreht, dass er dann irgendwann sagt, so yes it is. Und sie so, sie. Und so ist sie dann im Team, weil da macht er dann diese X-Force auf. Das ist dann eigentlich der anfängliche Plan, bevor er sich mit Cable zusammentut. Um da den Jungen zu befreien, stellt er sich ein Team zusammen. Und das ist halt ähnlich so das MacGruber-Ding. Er hat voll das krasseste Team am Start und als die Mission losgeht, kommen sie alle um. Mhm. Da gibt's halt auch schon wieder so ein paar Cameos, die grandios sind. Und ich werde jetzt natürlich nicht erwähnen, wer das alles ist. Aber
ja, da habe ich gut gelacht.
Aber tauchen ein paar Leute auf. Und das Krasse ist, ich kann zumindest mal erwähnen, weil ich werde immer noch nicht sagen, wer es ist, aber ist ein A-Lister. Und es ist damit das kürzeste Cameo in der Filmgeschichte eines A-Listers.
Okay, krass. Ja, weil ich wollte gerade sagen, man muss schon genau hingucken.
Ja, weil pass auf, der taucht auf, ist die Figur von Vanisher. Mhm. Der taucht auf, ist ja, weil er Vanisher ist, ist er unsichtbar die meiste Zeit. Das heißt eben, dieser A-Lister ist nicht zu sehen, taucht also nicht auf. Und als er dann auftaucht, ist er für ganze 37 Frames zu sehen. Das sind anderthalb Sekunden.
Anderthalb Sekunden ist er zu sehen, ja. Ich kann mich auch noch erinnern, dass man dann, dass man sich so umguckt und denkt so, Alter.
War er das?
War er das? So, ja. Genau, so kurz ist das.
Und dann gibt's auch noch andere Cameos und eins auch super, weil den erkennst du nicht. Hm. Und der hat aber auch, da gibt's einen sensationellen Dialog zwischen den beiden. Das ist die Ankunft von Cable und im Vordergrund siehst du eben zwei so Hillbilly-Trucker-Typen, die so auf ihrem, hinten auf ihrem Pickup sitzen und eine Diskussion über Toilettenpapier und Scheiße führen. Hm. Sensationeller Dialog. Und das sind auch zwei, also zumindest der eine davon ist ein A-Lister, der andere ist auch sehr bekannt.
Ja, 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 ich erinnere mich.
Und die erkennst du nicht, wenn du nicht weißt, wer das ist.
Nee, ist auf jeden Fall krass. Ja. Aber es ist krass, wer hier alles in wirklich kleinen Rollen unterwegs ist. Ist schon hart. Stimmt schon.
Ja, das ist toll. Ja, und dann gibt's ja hier auch den ein oder anderen Hinweis auf Barbara Streisand und Yentl. Mhm. Weil Deadpool an der einen Stelle drauf kommt, so hier dieser Song aus Yentl ist verflucht ähnlich wie der Song aus Frozen, wie Do You Build a Snowman. Mhm. Und dann gibt's halt so ein paar Witze über Streisand und Yentl. Was ich aber natürlich nicht realisiert habe, ist, dass Yentl, dass Streisand die Stiefmutter von Josh Brolin ist.
Ach so. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, den Zusammenhang. Okay, das macht natürlich Sinn.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die deswegen diese ganzen Yentl-Witze machen, sondern es war wahrscheinlich eh schon drin, aber es ist halt ein ganz geiler, ein
cooler Zusammenhang, ja.
Zusammenhang, ja. Und sowieso, also natürlich kommen die auch nicht drum rum, Witze über die Besetzung von Josh Brolin oder halt Cable generell
das
zu machen.
Das fand ich halt richtig
so, geil. Weil an einem Punkt, wo er halt sagt, so ja, und nicht verarschen lassen, he's not as tall as in the comics, ja. He's only 5'10".
Ja, Mann.
Das finde ich halt auch schon so geil, weil irgendwie in den Comics ist er, glaube ich, 6'8". Mhm. Und Josh Brolin ist halt 5'10", was halt irgendwie, keine Ahnung, 1,76 oder so ist.
Ja, der ist nicht besonders groß.
Ja.
Also geil fand ich auch die Momente, daran kann ich mich noch erinnern, wie er meinte, so Dubstep is not dead und so, weißt du, und dann, wo diese Dubstep-Beats eingesetzt haben, wo der Trend eigentlich schon längst vorbei war, weißt du, als
er weil er ja sagt, ich komme aus der Zukunft, also okay, ich habe drei Fragen. Number one, is Dubstep still a thing? Ja. Ja. Josh Brolin hat übrigens einen Deal für 4 Filme unterschrieben. Das heißt also, okay, man kann davon ausgehen, dass Cable noch in 3 anderen Filmen auftauchen wird.
Interesting.
Ja, aber also nächste Deadpool-Teil lässt erstmal auf sich warten. Also da gibt's auch noch keine konkreten Ansagen von Studios. Mhm. Ist eigentlich echt komisch, weil eben auch dieser Film war natürlich mörder erfolgreich, ne? So 785 Millionen hat er gemacht. Das ist alles schon sehr ordentlich. Und ich find's schon lustig, wenn du dir hier durchliest. Also die Macher waren wohl super happy mit Josh Brolin als Cable, weil die halt auch sagen, so optisch und vom Ausdruck ist der wohl sehr, sehr nah an den Comics, auch wenn das jetzt von der Statur her nicht so hinhaut. Mhm. Hat er wohl im Kern das, was die Rolle braucht.
Aber krass, dass er seinen zweiten großen Antagonisten spielt im Marvel-Universum quasi.
Ja.
Weißt du?
Wobei das ja jetzt nicht, also es ist nicht Teil des MCUs, ne?
Nee, es ist nicht Teil des MCUs, aber ja. es ist trotzdem Marvel Comic.
Klar, voll. Ja, aber eben die Namen, die hier noch auf der Liste standen, die passen dann schon eher so zu diesem Hünenmodell, was man sich so vorstellt, mit Dolph Lundgren und Schwarzenegger. Mhm. Ja gut, Mel Gibson. Kurt Russell, Bruce Willis, Alec Baldwin, Stallone, Ron Perlman, Pierce Brosnan, Alter, okay.
Der passt da irgendwie nicht so ganz
rein. Ja, komisch. Wobei der sensationell gealtert ist, finde ich.
Ja, ja, mega.
Ja. Hast du das eigentlich mitbekommen mit dieser Schwarzenegger-Netflix-Serie, Alter?
Nee.
Der macht eine Netflix-Serie und da ist noch, hängt dann noch in so Episodenauftritten übelst anderer großer Cast mit dran. Ist voll krass. Und irgendwie noch heißt es ja Untitled Spy Project. Und ich hoffe jetzt aber nicht, weil es hieß ja die ganze Zeit, dass True Lies irgendwie eine Neuauflage bekommt.
Okay.
Jetzt hoffe ich nicht, dass das das ist.
Hm.
Aber ja, Schwarzenegger macht eine Netflix-Serie.
Okay. Ich bin mal gespannt.
Ja, ich dachte, du hättest das vielleicht auch schon gelesen.
Nee, das habe ich noch nicht mitbekommen.
Okay. Ja, was kann ich noch sagen? Der Film ist einer Stuntfrau gewidmet, weil die bei den Dreharbeiten ums Leben gekommen ist.
Mhm.
Die musste Domino dubeln und konnte, eigentlich war das so geplant, dass die unter der Perücke, die sie dann tragen muss, einen Helm anhat, was ja auch bei jetzt gerade bei der Frisur von Domino in dem Film eigentlich überhaupt kein Problem gewesen wäre. Jetzt wurde die Stuntfrau wohl auch nur genommen, weil die war sehr unerfahren. Die war erst irgendwie seit 2 Wochen auch mit auf dem Projekt und generell noch nicht lange im Business. Und war erst recht motorradtechnisch nicht so fit, dass man die hätte fahren lassen dürfen, hieß es.
Oh je. Yeah.
Die wurde nur ausgesucht, weil ihr Hauttyp näher an dem von Sazie Bates war, als von der Stuntfrau, die es eigentlich hätte machen sollen auf dem Motorrad.
Mm.
Ja, und dann ist die sehr unglücklich wogegen gefahren und ist gestorben.
Shit.
Ja, deswegen ist dieser Film ihr gewidmet. Ja, was kann ich noch sagen? Auch ein netter Trivia-Fact, dass eben Julian Dennison, der Fire Fist spielt, der war zum Drehzeitpunkt zu jung, um den Film selber zu sehen. Weil der natürlich auch in Neuseeland hat, der ein 16er-Rating. Und er war 15 zum Drehzeitpunkt. Und ich find's für Sazie Bates echt cool, weil auch die Namen, die hier halt noch auf dem Zettel standen, das waren schon auch zum Teil wirklich A-Lister. So Kerry Washington und Konsorten. Wobei schon auch, ich meine, Sylvia Höchst hätte ich ja auch spannend gefunden.
Mhm.
Ja, aber dann so Mary Elizabeth Winstead, Lizzie Kaplan, Sienna Miller, Ruby Rose, Mackenzie Davis und so schon. Sophia Boutella, das hat mich jetzt auch nicht überrascht, dass die da mit im Gespräch war.
Mackenzie Davis finde ich ja, seit Terminator finde ich die auch sehr legitim, so in so einem Actionfilm die zu besetzen. Ich finde die,
ja.
Also bevor ich gehört habe, dass die da mitspielt bei Terminator, dachte ich auch so, ey, die in so einem Action-Franchise, so, das fand ich komisch, so, weil ich kenne die auch so aus Indie-Filmen und so Rom-Coms. Aber da hat die gezeigt, dass die auf jeden Fall auch...
Ging mir ja ähnlich mit Mary Elizabeth Winstead.
Stimmt, da war es auch so,
ja. Ja.
Die ist auch super gut als Badass.
Mhm.
Ja, aber ich würde das auch gerne sehen, weil ich meine, bisher kenne ich Sazie Beats auch nicht als Hauptrolle, sondern war halt immer irgendwie so Nebenrolle in einem Film. Ich weiß nicht, ob die schon mal Hauptrolle war in einem Film.
Nee.
Ich habe zumindest keinen gesehen.
Ich habe mir erst vorhin ihre Vita angeguckt. Ich habe keinen gefunden.
Ja, deswegen würde ich mich freuen, dass sie auch mal ihr eigenes
bei Atlanta kann man jetzt, weiß ich nicht, ob man das als Hauptrolle zählt, die ist auf jeden Fall im Hauptcast, ist jetzt Atlanta
sie ist schwer definitiv zu sagen. Die weibliche Hauptrolle, wenn du so willst, aber.
Aber nee, bin ich voll bei dir. Die wird aber auf jeden Fall noch große Karriere machen, also bin ich mir sicher.
Mhm.
Berlin? Ja, aus Berlin, die Dame. Ja.
Soll sie machen.
Ja, dann gibt's ja ein Ding, das fand ich, also ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber als ich es gelesen habe, fand ich es dann doch irgendwie beeindruckend. Es gibt ja eine Szene, wo er in der X-Men Mansion ist. Es ist ja auch da wieder so ein bisschen Running Gag, dass er immer sagt, ich bin jetzt X-Men und alle schreien ihm hinterher, Trainee. Ne, weil er halt noch nicht wirklich X-Men ist. Und dann ist er, läuft er dann irgendwie, will er raus aus der Mansion, läuft dann so da irgendwie in der Küche vorbei und dann sitzt da so ein Junge, der so eine Schüssel Flakes isst. Irgendwelche Frühstücksdinger. Und da ist auf der Verpackung groß Wolverine drauf.
Mhm.
Und da nimmt er die Verpackung und unterschreibt halt mit Ryan Reynolds und geht. Ne, weil der Junge halt auch sagt, so, ey, du bist nur ein Trainee. Und dann zieht er pissig davon. Jetzt ist dieser Junge Luke Rössler. Und der Junge hat in Legion den jungen Legion gespielt.
Okay.
Und jetzt weiß ich nicht, ob das Absicht war, weil es würde ja passen. Also thematisch. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob das in die Timeline passt und so, weil, aber selbst wenn nicht, ist es halt irgendwie geil, weil der ist da ja tendenziell richtig. Weil der ja auch in einem X-Men-Universum ist.
Mhm.
Ja. Keine Ahnung, ob das Absicht war, aber es ist irgendwie cool.
Ich meine, gerade jetzt mit dem Metaverse haben sie ja ein Fass aufgemacht, wo ja theoretisch alles möglich ist.
Stimmt.
Unabhängig von Timeline oder sonst was.
Also das Multiverse, ja.
Das Multiverse, da geht ja alles.
Stimmt. Ja, aber eben, der hat den jungen David Haller gespielt und das fand ich irgendwie schon abgefahren, dass das der gleiche ist. Also nicht, dass ich es erkannt hätte, aber ich habe es dann eben gelesen in den Trivia Facts und fand es irgendwie spannend. Naja, ja, so viel zu Deadpool 2. Also das ist auch ein geiler Film.
Finde ich ja cool, dass du die beiden gebracht hast.
Ja, also den Super-Duper-Cut hast du wahrscheinlich auch noch nicht gesehen, ne?
Nee, ich habe die Blu-rays habe ich mir natürlich gekauft, aber,
ja, aber
ich kenne auch nur die Kinofassung, die werde ich mir auch noch angucken.
Musst du denn mal sehen. Also da hat schon wirklich ein paar Mal haut er so hart auf die Kacke, ey.
Ja, das ist halt auch so ein Feuerwerk so an One-Linern und Gags, dass du überhaupt nicht alles mitbekommen kannst bei einer Einmalsichtung. So.
Eben, ja.
Da wirst du beim zweiten Mal auch noch Spaß haben.
Naja, total. Ach, da wieder die Credits. Ich glaube, das habe ich beim ersten gar nicht erzählt. Du hast ja am Anfang im Intro die Credits, da stehen ja keine Namen, sondern da steht ja nur irgendwie from the douchebag that brought you den und den und den Film. Mhm. Oder in the leading part an overpaid asshole und solche Sachen. Ne? Also du hast dann eben nur irgendwelche Platzhalter. Und das waren am Anfang auch nur Platzhalter. Weil die halt das Intro designt haben, aber dann eben die Namen einfügen wollten so und dann fand der Regisseur das aber so geil mit diesen Platzhaltern,
hat das gelassen.
Dass sie es gelassen haben.
Okay.
Dann gab es die Überlegung, vereinzelt doch Namen einzufügen.
Mhm.
Das wiederum ging dann aber nicht, weil da die Gewerkschaft was dagegen hat. Also das geht wohl nicht, dass du das mischst. Du musst wohl entweder oder machen, weil sonst kommst du da in Schwierigkeiten.
Okay.
Weil dann andere den Anspruch auf den Credit haben, weißt
klagen
du, den
dann,
du den aber nicht gegeben hast und so.
Ah, okay.
Nee, das ist nicht mal, dass die selber aktiv klagen müssen, sondern das geht von der Gewerkschaft eben schon nicht. Also die WGA hat da was dagegen.
Interessant.
Ja, und das haben sie jetzt hier eben auch wieder gemacht und du hast hier natürlich auch wieder Post-Credit-Scenes und Zeug ohne Ende und ja. Es gibt auf jeden Fall immer eine Menge zu entdecken in solchen Filmen.
Das definitiv.
Macht deswegen auch, glaube ich, mehrfach Spaß. Also man muss natürlich was für den Humor übrig haben, aber das habe ich nun wirklich.
Und wie, dann, ist er jetzt im direkten Vergleich mit dem ersten bei dir?
Ja, vielleicht ist der ein Ticken schlechter. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht.
Mhm. Aber bei mir hat er einen halben Punkt schlechter abgeschnitten als der erste.
Einen halben Punkt schlechter? Mhm. Ja, okay, ja. Kann ich verstehen, aber jetzt gerade, nachdem ich die beide relativ nah beieinander nochmal geguckt habe, war das, glaube ich, damals eher auch so ein Ding von beim ersten Mal ist es halt wie immer, wenn was Neues kommt, was ist das erste Guardians of the Galaxy, ist halt auch so ein Ding, weißt du, du denkst die ganze Zeit, Alter, wie geil ist das denn, was geht denn hier ab und so.
Ja.
Und der Effekt, der fehlt natürlich beim zweiten Mal dann.
Das stimmt, ja.
Und deswegen... Ich habe mir auch neulich nochmal den zweiten Guardians of the Galaxy angeguckt, weil ich da auch nicht wirklich wahrhaben wollte, dass der bei mir so viel schlechter in Erinnerung ist als der erste.
Mhm.
Und der ist zweifelsohne schlechter als der erste, aber der ist trotzdem geil.
Ja, ja, bin ich bei dir. Geht mir genauso. Der zweite ist trotzdem noch eine 9 oder so.
Und hier ist das wahrscheinlich ähnlich, dass man da einfach bei einer Erstsichtung sich denkt, man vermisst halt dieses Gefühl von, ich werde hier umgehauen, weil du was völlig Neues siehst.
Aber du kennst natürlich schon und dadurch... Kannst du dieses Gefühl halt nicht erwarten.
Eben, also, ne?
Ja.
Ist tricky. Aber jetzt mal so in den restlichen Zahlen sieht das auf jeden Fall so aus. Mhm. So, ein Ding habe ich noch nicht erwähnt. TJ Miller, der hier natürlich auch wieder dabei ist, das habe ich erwähnt. Aber dass der zukünftig nicht mehr dabei sein wird, das habe ich noch nicht erzählt. Habe ich jetzt vorhin gelesen, dass der irgendwie auch im Zuge von dem ganzen Weinstein-Gedöns kam, auch bei ihm ein, zwei Frauen auf den Plan, die gesagt haben, im College hat er das und das mit mir gemacht.
Mhm.
Und deswegen ist der wohl raus. Das ist so krass, ne? Wie viele Leute das rückwirkend einholt.
Ja, aber der hat ja sowieso schon komische Sachen gemacht. Ich habe ja das erwähnt mit dem Zug, dass er da irgendwie eine Bombendrohung per Telefon da, weil ihm irgendwie der eine Schaffner genervt hat in dem Zug und hat dann irgendwie da alles zum Stillstand gebracht, weil er sich da rächen wollte und so. Das ist sowieso ein Freak, Alter.
Ja,
da wurde
ja
auch noch angezeigt.
Der muss komisch sein, ja.
Ja.
Na gut. Ja, die Zahlen. 7,7 auf IMDb. Metascore 66, Rotten Tomatoes 7,1 von der Kritik, 4,1 vom Publikum und Letterboxd 3,7. Die sind verhalten, begeistert. Ja, du musst nicht raten.
Nee.
Deswegen kann ich verraten, ich bin auch hier bei 10 Punkten.
10 Punkte für Deadpool 2, okay, krass. Ja gut, hier haben wir eine kleine Diskrepanz, weil ich bin hier, hatten wir ja beim ersten schon, da hatte ich eine 8 gegeben, hier gebe ich eine 7,5.
Ja.
Das ist immer noch sehr ordentliche Popcorn-Unterhaltung.
Nee, aber das, krass. Also mich unterhält das zum Maximum.
Geil.
Weil das ist...
Da geht dein Popcorn-Herz auf.
Total, weil ich habe ja öfter mal so diese Stimmung für Popcorn-Filme und dann gucke ich mir eben gerne irgendeinen Marvel-Film an und jetzt hat... Das ist aber quasi ein Marvel-Film mit der ganzen CGI und Superhelden-Action und so, plus halt den derben Humor, der halt fast immer unter der Gürtellinie ist. Alter, ich meine, wie lustig ist diese Szene allein, dass das Ding funktioniert. Juggernaut reißt ihn ja ab einem gewissen Punkt so in zwei Hälften. Und dann muss seine untere Hälfte nachwachsen. Und dann gibt's im Anschluss daran halt die Szene, wo er auf der Couch sitzt mit seiner blinden Mitbewohnerin und Hawaii-Hemd trägt und untenrum halt nichts.
Ja.
Shirt-Dicking. Wie man das ja nennt. Und er meinte dann auch, ja, full Winnie Pooh on this one. Und dann spricht er halt die ganze Zeit, geht's halt dann drum, weil dann eben die Figur von TJ Miller reinkommt, die Figur von Karen Sony reinkommt und alle, und Stacey Bates und so, und jeder spricht natürlich an, so, what the fuck.
Mhm.
TJ Miller sagt dann, it looked like you gave birth anally and stopped halfway. Und lauter so Sachen, also das ist schon, die geht ewig lang, diese Sequenz, wie er da auf der Couch sitzt mit seinen Babybeinen und dann macht er natürlich auch den Basic Instinct Move, wo ich auch in den Trailer Facts gelesen habe, dass tatsächlich kurz die Melodie von aus der Szene von Basic Instinct angespielt wird.
Ja,
so,
ich erinnere mich.
Keine Chance, das zu erkennen, aber ja, dann macht er halt eben den Sharon Stone Move und wir sehen kurz seine Babyballs und Dick, das hatte ich doch auch mal irgendwann gesampelt, ne, als Cable dann zu ihm sagt, now I know what a grown man with baby balls looks like. Ja, wie auch immer. Und dann gibt's da halt wirklich minutenlang Dialog über sein Babygemächt und die Beine und alles. So, also das geht ewig. Und wo du auch denkst, so, was habe ich? Ich habe sogar gelesen, das war irgendwie im Drehbuch, hat das 11 Seiten ausgemacht. Eine Dialogszene über seinen Zustand da. Und die hat wohl auch zu Großteil Ryan Reynolds geschrieben.
Das ist einer der Momente, die du wahrscheinlich super lustig findest, wo ich aber die mir zu albern waren. So.
Oh, ich konnte nicht mehr,
der ist ab und zu wirklich übers Ziel hinausgeschossen, wo ich gedacht habe, okay, diese ganze Sequenz und so fand ich zum Beispiel damals, wo ich gesagt habe, boah, ist so gut jetzt.
Oh, Alter, ich hab's so gefeiert, ey.
Ja.
Full Winnie Pooh.
Da sind halt so, ja, da sind halt so die Abstriche. Bei mir zündet halt nicht jeder von den Gags, deswegen hast du auch, ist der doch bei einer 7,5 halt nur gelandet.
Ja, legitim.
Ja.
Warum auch nicht? Gut, so viel zu Deadpool 2.
So viel zu Deadpool 2. Okay, dann mache ich jetzt weiter und komme in der Serie um die Ecke zum Abschluss.
Mhm.
Und wir haben ja schon neulich drüber geredet, dass wir das ja verschieden handhaben. Also du guckst Serien dann meistens zu Ende, bevor du sie rezensierst. So, bei mir ist das verschieden. Ich gucke manchmal nach der ersten Staffel, dass ich da meinen ersten Eindruck rüberbringe. Oder guck die Serien teilweise zu Ende oder mache einen jetzigen Bericht oder was auch immer. Hier bin ich bei der Halbzeit, bei der Serie, die ich jetzt rezensiere.
Mhm.
Es gibt 4 Staffeln, 2 davon habe ich jetzt gesehen. Und die Serie ist 2017 an den Start gegangen und die letzte Staffel ist 2021 rausgekommen, die 4. In Amerika auf USA Network unterwegs, hier auf Netflix zu sehen, The Sinner.
Mhm.
Buch aus deutschen Landen. Petra Hammersfahr hat die Originalvorlage geschrieben von dem ersten Teil. Wo noch die erste Staffel drum gebastelt wurde, weil das sollte ursprünglich eine Miniseries werden. Das ist eine von diesen, die so erfolgreich waren, dass dann eine zweite Staffel bestellt wurde. Und mittlerweile ist das so, ist das eine Anthologieserie praktisch geworden, mit dem wiederkehrenden Hauptcharakter halt. Harry Ambrose. Und mittlerweile sind 4 Staffeln, die sich halt alle um diesen Charakter drehen.
Ja.
Ja. Dieses Erfolgsrezept war das. Und Creator war Derek Simmons. Der hat nicht viel gemacht. Der war leitender Produzent bei Call Me By Your Name. Das ist sein wichtigster Credit. Aber ansonsten so, was Regie oder Createn von Serien angeht oder irgendwie Drehbuchautor, hat er noch nicht allzu viel gemacht. Und die erste Staffel hat eine komplett andere Besetzung, bis auf diesen zentralen Charakter von Harry Ambrose. Diesen Detective, dieser Detective wird dargestellt von Bill Pullman, wo ich ja schon mal hier gesagt habe, dass ich den früher komplett mies fand als Schauspieler und komplett überbewertet, weil der immer drüber war irgendwie. Und dann aber in den 2000er Jahren irgendwie mögen gelernt habe durch verschiedene Filme. Und jetzt mittlerweile, also je weiter er altert, desto echt krasser ist er als Schauspieler geworden. Ich finde ihn mittlerweile richtig gut.
Ja. Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch durch diese Serie vielen anderen Leuten auch so gegangen sein. Ich glaube aber, dass den größten Imagewechsel hat wahrscheinlich die weibliche Hauptfigur aus der ersten Staffel durchgemacht. Also was so die Wahrnehmung von den meisten Leuten angeht, dass dann eben viele Leute ankamen, so im Gespräch mit mir, wo es dann plötzlich hieß, ey, die kann ja doch spielen.
Richtig. Ihre beste schauspielerische Leistung ohne Frage hier in der ersten Staffel von The Sinner.
Ja, aber es also bestätigt für mich halt einmal mehr, dass man halt auch erstmal den Stoff kriegen muss, der dir diese Möglichkeiten bietet, sowas überhaupt zu spielen.
Ja, auf jeden Fall. Das schon. Also, klar. Aber man muss es erstmal zeigen, so weißt du, bevor man jemand sagt, so ja, du musst das erstmal. Du kannst jetzt.
Ja, aber du bist ja witzig. Da beißt dich die Katze doch in den Schwanz. Wie willst du es denn zeigen, wenn du keine Rolle hast, in der du es zeigen kannst?
Naja, aber wenn du jetzt, wie willst du es denn sonst machen? Ich meine, du hast ja diesen, wie hieß denn der Typ von Bad Trip, den ich zum Kotzen finde da?
Eric Andre.
Eric Andre, genau. Wenn du jetzt Eric Andre in 200-fach in dieser Rolle gesehen hast, dann kannst du zwar von dir auch sagen, ja, man hat ihm halt noch nicht angeboten, irgendwie zu zeigen, was er kann.
Ja.
Aber mein Bild ist momentan das, was ich gesehen habe. Und das ist halt, er hat dann noch nicht gezeigt, was er kann. Dann müssen wir halt warten, bis eine Rolle kommt. Bis jetzt ist er halt ein Lappen.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ich kann ja nur mit dem arbeiten, was ich... Du kannst natürlich bei jedem Schauspieler unterstellen, zu sagen, ja, der hat es ja noch nicht gezeigt, Aber irgendwie...
Aber das ist wie wenn du halt dein Showreel zusammenstellst. Wenn du jetzt mal nur Material nimmst von den Sachen, die du halt gedreht hast, dann kannst du nur auf das zurückgreifen, was da dabei war. Und wenn du eben noch keine Rolle hast, die dein ganzes Potenzial überhaupt ansatzweise zeigen konnte, dann hast du das Material auch nicht. Woher denn?
Aber es muss doch einen Grund geben, warum du bei bestimmten Schauspielern, die es noch nicht gezeigt haben, trotzdem der Meinung bist, dass die das Potenzial haben, es zu zeigen. Und dann, wie du vorhin in dieser Episode über Catherine Heigl gesagt hast, vielleicht hat sie das Material noch nicht gekriegt, dass sie zeigt, was sie kann. Woher weißt du es denn bei ihr? Ist doch genau dasselbe.
Ja, jetzt ist es aber so, dass ich von ihr schon viel gesehen habe, auch im Drama-Bereich. Also ich habe sowohl Comedies von ihr gesehen, als auch Dramen. Und konnte mir da schon eine gewisse Bandbreite, ein Bild von einer gewissen Bandbreite machen. Und ich glaube, dass die, gemessen an dem, was ich bisher von ihr gesehen habe, glaube ich nicht, dass da viel mehr geht. Potenziell unterstelle ich das erstmal jedem, dass er die Möglichkeit hat, mehr zu können als das, was man bisher von ihm gesehen hat. Deswegen ist es ja dann auch, bei vielen Leuten sieht man das ja jetzt, also allen voran eben hier, sie, Jessica Biel war das, ne?
Ja, wobei sie meiner Meinung nach schon vorher gezeigt hat, dass sie schauspielerisch was drauf hat, weil die hat in diesem 1144 hieß der, glaube ich, oder 1114, da fand ich sie schon großartig. Da hat sie nämlich auch so eine Prostituierte gespielt und hat sich komplett von einer Facette gezeigt.
Ey, zweifelsohne, mir geht's ja nur drum, so in der Allgemeinheit wurde die ja primär halt als, die wird immer besetzt, weil sie halt schön aussieht, wahrgenommen.
Ja, im Grunde genommen schon. Ne?
So, dass die halt mehr über Looks funktioniert und ja, das ist dann oftmals ein Nachteil, weil die dann eben oftmals auch aufgrund dessen gar nicht erst die Möglichkeit bekommen.
Ja, aber gut, ich meine, das ist Segen und Fluch zugleich, wenn man dann altert und nicht mehr so als Püppchen besetzt wird oder als schöner Sidekick in einem Film, dann kann man sich eben von der schauspielerischen Seite zeigen und da eventuell als Charakterdarsteller mal durchstarten. Was ja, ja mittlerweile Julia Roberts und so ein paar andere auf jeden Fall geschafft haben. Also.
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass sie schon in dem Alter ist, wo sie über Looks nicht mehr funktioniert.
Nein, noch nicht. Aber ich meine, in 10, 15 Jahren, wenn sie noch in der Branche ist, wird sie andere Rollen spielen.
Du, ich habe mich ja auch sehr gefreut, dass die so eine Rolle bekommen hat und dass sie darin anscheinend auch brilliert hat. Also weil bisher alle, die ich kenne, die es gesehen haben, sind da sehr begeistert von.
Okay, du hast nicht gesehen, weil Crime und...
Interessiert mich tatsächlich nicht.
Interessiert dich nicht, okay. Ich habe mir das angeguckt und fand das sehr gut. Jessica Biel war auch Emmy nominiert hier für die erste Staffel. Und die erste Season geht darum, dass sie eine Mutter spielt mit Familie. Sie sitzt am Strand und fängt halt aus dem Nichts an, einen unbekannten Mann vor ihr zu erstechen und abzumetzeln und abzustechen, bis er stirbt. Und jetzt fragen sich natürlich auch die Familie, der Mann, der noch nie irgendwie irgendeinen aggressiven Anfall von ihr gesehen hat, was da passiert ist und warum sie jetzt im Knast ist und des Mordes angeklagt wird, so aus dem Nichts.
Ja.
Und dazu gezogen wird Bill Pullman, der ermittelt als Harry Ambrose. der wiederum mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat, weil er ist ein Typ, der sich gerne von irgendwelchen billigen Prostituierten in die Eier treten lässt und so unterbuttern lässt. Und gleichzeitig aber auch so ein gebrochener Charakter ist, der so ein bisschen mit seiner Vergangenheit zu kämpfen hat, die erst im Laufe der Serie aufgeblättert wird.
Mhm.
Und gleichzeitig gibt es Zeitsprünge in die Vergangenheit, in die Kindheit von Jessica Biels Rolle, die wiederum sehr streng religiös geprägt war.
Okay.
Wo ihre Eltern sie ihr praktisch nichts erlaubt haben, sie nicht aus dem Haus gehen durfte, sie nicht irgendwie sich mit Männern treffen im Teenageralter und auch oft geschlagen worden ist und hat gewalttätig und religiös von ihrer strengen Familie erzogen worden ist. Und sie dann praktisch so.
None of it's real, folks!
Sorry.
What the fuck?
Das war keine Absicht.
Doch, it's real. Ist sowas von real.
Ich habe hier nur mein Sampleboard gewechselt und dann eine Taste zu viel gedrückt. Sorry.
This is the new you, buddy. You talk about things.
Sehr gut. Ja. Siehst du, du hast dich entschuldigt und so. Mitteilen. Und der hast du mal.
Ja, ich bin der hier.
Look, you want to be a Jesus guy? Sei gesund. Go ahead.
Sei gesund. Und was man noch sagen muss an dieser Stelle ist, dass sie so ein bisschen die Ersatzmutter war für ihre kleine Schwester. Weil auch die kleine Schwester war in der Familie, war unterdrückt von den Eltern und lebt unter diesem Dach von dieser strengen Familie. Und Jessica Biel als große Schwester muss dann immer auch auf sie aufpassen und hat also ihre schützende Hand über ihr.
Was für einen Altersunterschied haben die?
Also Jessica Biel spielt tatsächlich noch die Schauspielerin im Teenageralter. Ach. Das funktioniert gut. Also es ist tatsächlich von Jessica Biel gespielt. Das funktioniert mega.
Wow.
Und die Tochter ist vielleicht 12 oder so, die kleine
okay.
Schwester.
Okay.
Aha. Also so bewegt sich das.
Also kein Riesenalter.
Nee, so 6 bis 8 Jahre.
Mhm.
Vielleicht 10.
Okay.
Also in dem Rahmen bewegt sich das. Ja, aber natürlich in diesem Haushalt groß geworden, so von großsozialen Kontakten, Freunden, vor Jungs sowieso komplett ferngehalten und dadurch natürlich auch jetzt nicht so wie ein normales Mädchen entwickelt, sondern halt so komplett irgendwie so Einzelgängerin. Und wir erfahren halt, als dieser Moment am Strand passiert und so weiter, erfahren wir halt nicht viel über sie. Also wir wissen nicht, wie es zu dieser Heirat gekommen ist, wie sie ihren Freund kennengelernt hat und heiraten und woher diese Kinder kommen, sondern wir gehen direkt in die Kindheit, wo sie halt diese unheimlich krasse Kindheit irgendwie erlebt hat. Und das ist krass.
Aber es wird ja schon etabliert, weil du ja gerade gesagt hast, auch ihr Mann sagt, ich kenne die so nicht und so, es wird ja schon etabliert, dass die da irgendwie nicht sie selbst gewesen sein muss zu dem Zeitpunkt. Genau. Also irgendwas.
Oder sie hat halt in den Typen was gesehen oder so. Weißt du? Oder es ist jemand, den sie kennt,
Okay. Wo
keiner weiß. Also das
gibt aber es war auf Theorien jeden Fall untypisch für sie.
Ja, total. Ja. Die ist halt tatsächlich ruhig und freundlich. Ja, und die erste Staffel dreht sich quasi um dieses Szenario. Viel mehr würde ich ja nicht verraten, weil es gibt natürlich so ein paar Twists. Aber so von der Stimmung, von der Atmosphäre ist das eher so ein Slowburner-Ding. Aber trotzdem willst du wissen, wie es weitergeht. Das ist so ein bisschen True Detective.
Mhm.
So die kleine Cousine von True Detective. Das kommt nicht an die Klasse ran. Das sind nicht die 10 Punkte von True Detective.
Ja.
Aber es ist so ein bisschen in diesem Fahrwasser. Mysteriös, so ein bisschen so Charaktere sehr verschroben. Und du willst wissen, was da geht.
Und es wird scheinbar so befriedigend aufgelöst, dass du dann auch Bock hattest, dir eine neue Staffel anzugucken, wo es ja dann einen neuen Fall gibt.
Auf jeden Fall. Es gibt einen komplett neuen Fall und ich wusste auch nicht, wie es weitergeht. Und ich habe mir extrem viel Zeit gelassen, weil ich glaube, ich da lang 3 Jahre dazwischen, zwischen der ersten Staffel, die ich irgendwann vor Jahren gesehen habe. Und jetzt halt irgendwie endlich mal die zweite Staffel gesehen habe. Okay. Aber da gibt's auch nicht viel Zusammenhang.
Ja, deswegen, was mich jetzt sehr interessieren würde, weil ich habe das damals auch mitbekommen, dass das eigentlich als Miniseries konzipiert war und dann hieß es plötzlich, jetzt geht's weiter.
Ja.
Und dann habe ich erfahren eben, dass die das im Grunde über eine Randfigur weitererzählen.
Naja, als Randfigur würde ich ihn nicht bezeichnen. Also er ist schon die männliche Hauptrolle in der ersten Staffel.
Okay, gut. Oder dass er dann der Ankerpunkt ist, aber dass es halt dann um ihn rum einfach einen neuen Fall gibt. Also dass nicht Jessica Biel weitererzählt wird, sondern er wird weitererzählt und es gibt einen neuen Fall darum.
Richtig.
Jetzt hast du gesagt, dass sie dann auch auf sein Privatleben eingehen und was er da für Abgründe hat.
Mhm.
Findet das in der ersten Staffel auch schon statt?
Ja, extrem.
Ah, okay. Na, da frage ich mich gerade, weil die müssen dann die erste Staffel ja schon auch so konzipiert haben, dass seine Geschichte damit ja auch irgendwo abgeschlossen ist.
Also man hätte jetzt keine zweite Staffel erwartet, wenn jetzt die erste Staffel abschließt, definitiv.
Aber das
weil
heißt,
man dann ihm natürlich durch seine durch diese Prostituiertenbesuche und so hat man ihm auch eine gewisse Charaktertiefe gegeben, die du auch brauchst, um damit er nicht nur einfach nur irgend so ein Ermittler ist, so ein Blasser.
Ja, das meine ich, aber da, also der Strang wird dann trotzdem auch so rund zu Ende erzählt, dass es fein gewesen wäre, wenn es da vorbei gewesen wäre.
Ja, auf jeden Fall. Also und im Gegenteil, ich finde das bei der zweiten Staffel, dass das ein bisschen vernachlässigt wird, was man da aufgebaut hat.
Ach so, okay.
Weil diese Prostituiertenbesuche und so spielen in der zweiten Staffel zum Beispiel gar keine Rolle mehr.
Gar keine Rolle.
Null. Okay. Also du merkst zwar, dass er, du merkst diesen Charakter, dass er immer noch diesen Harry Ambrose spielt, der immer noch Dämonen hat und immer noch ein bisschen irgendwie sich verfolgt fühlt. Mhm. Aber da, also diese ganzen Sachen, die im ersten teilweise aufgebaut sind, dass er sich da schlagen lässt und so, und ja, das sieht man in der zweiten Staffel zum Beispiel gar nicht.
Okay. Ja. Also, okay, gut, dann kann es ja auch nicht groß forciert wirken, was dann da noch zusätzlich kommt, weil ich hatte das jetzt so verstanden, dass dann das, was so sich bei ihm abseits vom Fall abspielt, dass das erst im weiteren Verlauf kommt.
Nee. Also es gibt eine Parallele zwischen diesen vier Staffeln, soweit ich das richtig mitbekommen habe, und das könnte eventuell auf Dauer forciert wirken, aber ich werde mir da selber ein Bild machen, weil ich werde mal jetzt mal kurz über die zweite Staffel berichten, weil da geht's darum, dass ein kleiner Junge vermeintlich mit seinen Eltern irgendwie fröhlich im Auto sitzt und die in Richtung Niagarafell unterwegs sind. Wahrscheinlich Urlaub. Mhm. Eltern? Fragezeichen. Die bleiben dann in so einem Motel irgendwie, parken da rechts und so weiter, um in diesem Motel zu übernachten auf dem Weg dahin. Mhm. Zum Frühstück wollen die dann weiter verlängern zu den Niagarafällen und dann passiert Folgendes. Der kleine Junge geht raus, holt halt Kaffee für seine Eltern, kommt halt rein, alles ist fröhlich und alles ist relativ ausgelassen. Und irgendwann kurz nachdem die Eltern einen Schluck aus dem Kaffee nehmen, kriegen die Schaum vom Mund und kippen um. Der kleine Junge hat praktisch die beiden vergiftet.
Okay.
Und kurz danach, okay, das ist schon ein krasses Szenario, und kurz danach meldet sich eine Frau, die behauptet, die leibliche Mutter von dem Jungen zu sein. Mhm. Und man findet auch zum Beispiel keine Kindersachen in dem Gepäck von dem Ehepärchen, was da getötet worden ist. Die haben keine Kinderklamotten dabei, die haben nichts dabei. Aber dieser kleine Junge sitzt im Auto und war mit denen unterwegs zu den Niagarafällen. Also ist alles ein bisschen mysteriös. Mhm. Und es ermittelt eine junge Polizistin.
Ach so, das ist jetzt nicht Bill Pullman.
Die wiederum ist die Tochter von einem Jugendfreund von Harry Ambrose. Mhm. Gespielt von Tracy Letts.
Ach.
Und die holen Harry Ambrose in seine Heimatstadt zurück, wo sich das Ganze zugetragen hat, dass der bei den Ermittlungen hilft. Finde ich alle von den Polizisten oder von den Leuten, die da irgendwie sitzen, gut, weil die sagen so, wir kriegen das alleine hin. Aber er fängt dann an, auch dann nebenbei zu ermitteln und hilft praktisch dieser jungen Polizistin, dieser Tochter von seinem Freund.
Okay, das heißt aber regional sind wir wieder in New England. Ist eine sehr ähnliche Gegend.
Na, aber seine Geburtsstadt halt. Also wo er halt auch sämtliche Leute kennt, wo er so aufgewachsen ist mit denen teilweise, wo er so die Ladenbesitzer kennt und so. Also tatsächlich eine Gegend, wo er nicht fremd ist.
Ja. Ja, mir geht's jetzt da um dieses Jurisdiction-Ding. Also darf er überhaupt da in dem anderen Bereich ermitteln?
Nicht offiziell.
Ach so.
Aber er ist ja auch nur
beratend.
Er ist nur beratend zur Stelle, richtig. Okay. Und greift ja nicht direkt ein. Und wenn er eingreift, kriegt er auch meistens eine Ansage von den hiesigen Polizisten.
Okay.
Die Frau, die sich meldet und die behauptet, die Mutter zu sein, wird gespielt von Carrie Coon.
Ach.
Freund von The Leftovers, letzter Ghostbusters, die Mutter. Mhm. Die dürften die Dame schon gesehen haben. Finde ich auch eine richtig großartige Schauspielerin. Ist ja auch im wahren Leben verheiratet mit Tracy Letts. So lustig, dass die beiden hier in einer Staffel spielen.
Stimmt, ja, hatten wir es doch bei Ghostbusters von, ne?
Genau, ja.
Ja.
Und die wiederum leitet eine ziemlich mysteriöse, geheimnisvolle Kommune. Mhm. Wo auch immer wieder Leute rein und rausgehen und so, und wo auch ein paar Leute aus der hiesigen Polizei da eine Vergangenheit haben in dieser Kommune.
Okay.
Und da ermittelt jetzt Harry Ambrose praktisch in diesem zweiten Fall. Und wie diese Strandszene mit Jessica Biel, hat dieser kleine Junge jetzt hier aus dem Nichts seine Eltern vergiftet. Und ich habe gehört, der Zusammenhang in diesen vier Staffeln ist es, dass ein Mordfall geschieht, aus dem Nichts und keiner das Motiv desjenigen kennt.
Aber das wird aufgeklärt in der ersten Staffel.
Ja, das wird auch in der zweiten Staffel aufgeklärt.
Ja, okay.
Aber das ist wohl die Parallele zwischen diesen Serien. Mhm. Und wenn du jetzt vier Fälle hast, wo Harry Ambrose ermittelt, und bei allen vier Fällen hast du jetzt einen Mordfall, wo der Mörder kein Motiv hat, so wo du bei dem Kind dich fragst, warum, und wo du bei der Frau am Strand dich fragst, warum. In der dritten Staffel ist ja Matt Bomer die Hauptrolle. Mhm. Er ist ja dann im Zentrum. Wenn dann wieder irgendein Mordfall passiert, wo du denkst, dann könnte ich mich fragen nach der vierten Staffel, so, Alter, wie oft will er denn noch so eine, so eine Gelegenheit haben, so einen Fall zu lösen. Das finde ich dann so ein bisschen forciert. Also jetzt ungesehen, ja.
Ja, es sei denn, die Parallele wird halt dann nochmal größer thematisiert.
Vielleicht. Vielleicht also gibt es eine Erklärung,
dass es da einen Zusammenhang gibt.
Ja, gut. Weiß ich nicht. Mag sein, weil bis jetzt gibt es zwischen der zweiten Staffel und der ersten Staffel gibt es keinen Zusammenhang. Du kannst dir die zweite Staffel angucken, ohne die erste zu kennen. Es sei denn, du willst ein bisschen tiefer in den Charakter von dem Detective eintauchen, von Bill Pullman. Mhm. Was man des Sinne auf jeden Fall zugutehalten muss, das ist schauspielerisch auf einem mega hohen Niveau. Du hast Carey Coon, du hast Tracy Letts, du hast Bill Pullman, wie gesagt, in Höchstform, Jessica Biel, mega Leistung. Mhm. Also diese beiden Staffeln sind schauspielerisch auf jeden Fall richtig von guten Leuten getragen. Und wirkt aber so ein bisschen wie der kleine Bruder von True Detective. Also habe ich ja schon gesagt, kommt nicht an die Klasse ran, aber ist so für Fans desgleichen, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Serie, die man sich angucken sollte.
Okay.
Da gibt's viel mehr Schrott auf Netflix, worauf man verzichten könnte, aber The Sinner ist schon eine gute Serie. Mhm. Ja.
Okay.
So viel dazu. Ich freue mich auf die dritte und vierte Staffel. Ich gucke die weiter. Und würde mal zu den Punkten überleiten. Das sind bis jetzt 32 Episoden. Das sind immer 8 Episoden pro Staffel. Mhm. Eine geht immer so 50 Minuten rum. Und 4 gibt's jetzt mittlerweile.
Ja, klingt gut.
So, IMDb wäre bei einer 7,9 für The Sinner. Der hat bei Metacritic eine Bewertung von 71. Und jetzt hat uns ja, Second Jan hat uns ja was beigebracht, dass man bei den Serien tatsächlich auch die einzelnen Punkte aufrufen kann. Ja. Das habe ich nicht gewusst, das habe ich jetzt gemacht. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil wir können jetzt nicht nur die Prozente, sondern auch die einzelnen Bewertungen, die Durchschnittsbewertung nennen.
Endlich, nach 3 Jahren.
Endlich. Und ich habe die mal separat aufgeschrieben. Mhm. Also die von der ersten Staffel und die von der zweiten Staffel. Und die von der ersten Staffel hat eine 6,7 von der Kritik und eine 4,2 vom Publikum.
Ui.
Und die zweite wiederum hat eine 7,8 von der Kritik. Also ist von 6,7 auf eine 7,8 gesprungen.
Ja, stark.
Und auch das Publikum ist besser bei der zweiten Staffel. 4 von 5.
Wie, du hast doch gerade gesagt, bei der ersten war es, wie viel das Publikum?
4,2.
Ja, das ist doch besser.
Ja, ja, beide gestiegen.
Ach, 4,5.
Ja.
Ich habe 4 von 5 verstanden.
Nein, von 4,2 auf 4,5.
Okay.
Und, 4 von 5, Entschuldigung.
Was jetzt?
Ja, also die Kritiker sind von 6,7 auf 7,8 gesprungen. Mhm. Publikum von 4,2 auf eine glatte 4.
Okay. Ja gut, ist ja trotzdem super.
Aber was die Kritikerbewertung angeht, also über einen 1,1 Punkt in die Höhe geschnallt.
Mhm.
Ich würde hier, also wenn ich jetzt die beiden jetzt so qualitativ auseinandernehmen würde oder jetzt da Punkte geben separat, sind die für mich auf einer Wellenlänge. Also ich sehe da keine großen Unterschiede. Okay. Ist halt ein anderer Fall, aber ist trotzdem genauso gut.
Mhm.
Und von mir gibt es hier eine, was würdest du denn schätzen?
8,5.
Oh nee, hat sich auch wieder verschätzt. 7,5 sind es.
Ja, so, okay.
Für The Sinner. Heute fehlt dir meine Euphorie anscheinend. Okay. Das hätte mich mal interessiert, ob ich...
Ja.
Aber ich hätte bei...
alles
ich hätte
richtig gemacht.
Ich hätte auch bei Deadpool 2 dich nicht auf eine 10 getippt.
Ach so?
Nee, ich dachte, der wäre ein bisschen schwer. Ich dachte, es wäre eine 9.
Okay.
Also hätten wir hier bei jeder Rezension verkackt, egal wo wir den Joker nehmen.
Ja, und das Schöne ist, es wäre trotzdem unentschieden geworden. Also heute soll es offenbar so sein.
Ja, das Schicksal hat es gewollt. Das ist ein Unentschieden von 1,5.
Ja, ja, ja.
Ja. Naja. Also diese 3,5, die wir neulich hatten mit der Episode mit Isa, die hat mal keiner erraten auf jeden Fall.
Ach so.
Da haben sich die Zähne dran ausgebissen.
Ja, gut. Das ist immer tricky. Zu dritt ist und dann noch mit gemeinsamen Filmen. Ja. Klar, ist immer mehr.
Ja, unentschieden und dann noch die 3,5 zu tippen, das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Also, da hat ein einziger, nämlich unser Kumpel Zero, hat überhaupt 2 Punkte gemacht. Indem der einen von uns irgendwie auf 3,5 getippt hat und irgendwie die Zeit richtig getippt hat, die auch nicht leicht war, über 3 Stunden zu raten. Das waren die einzigen 2 Punkte, die über den Ladentisch gegangen sind. Also das war wirklich eine tricky Runde.
Haben bestimmt auch viele gekotzt, dass ich ausgerechnet das mit dem letzten Tipp dann noch auf ein Unentschieden gehoben habe.
Das Fotofinish hat's dann runtergerissen. Ja. Ey, aber es ist auf jeden Fall, sind wir hier enger unterwegs, was das Punkteraten angeht als sonst. Also
Joker spielt dir in die Hände.
Ja, kommen meine Pokerskills zugute.
Das wird's sein. Nee, aber es ist doch schön, weil dadurch verändert sich ja auch so gut das Ranking bei denen, die mitraten. Ne?
Ja.
Ist ja auch anders als sonst.
Ja, das stimmt. Dan ist ein bisschen abgeschlagen. Das ist alles sehr untypisch. Was ich ja super interessant fand, Ju ist ja gerade an erster Stelle.
Ach.
Und Phelps ist letzter. Könnte Stress geben im Haushalt.
Ach.
Na, wahrscheinlich nicht.
Aber es bleibt ja in der Familie.
Es bleibt in der Familie, aber ist schon geil, dass ausgerechnet die beiden, die das Schlusslicht anführen und die Front.
Darauf erstmal.
Bewegtfinderlausen.
Ja, darauf die Bewegtfinderlausen. Mal gucken, was die Saison so bringt noch bis Ende. Ja.
Und aber es steht gerade ziemlich ausgeglichen, wenn du das so sagst.
Ich glaube, wir sind jetzt bei einer 5-5 mit diesem Unentschieden, wenn ich mich nicht ganz verhaue. Ich guck mal kurz.
Na wunderbar.
Aber, also bei den Supporter-Episoden führst du noch 3-1.
Mhm.
Da hast du wieder so einen kleinen Vorsprung. Aber was die normalen Episoden angeht, gucke ich mal kurz nach. In der letzten mit Second Jan hast du gewonnen.
Mhm.
Ja. Da bist du 5-4 in Führung gegangen und jetzt steht es halt 6-5 für dich. Also jetzt bist du mit der Second Jan-Episode bist du eine in Führung gegangen.
Ja, die erste war ja ein Unentschieden, ne? Oder wie war das? Ach nee, mit Isa war das.
Mit Isa, das war ein Unentschieden. Ja, stimmt. Ja. Da stand es noch 4-4. Second Jan 5-4 für dich, jetzt 6-5 für dich.
Alright.
Aber ich bin dran zumindest, ey.
Ja, ja.
Ich bin wenigstens dran.
Ja, alles gut.
Bisschen spannend.
Ja, ja, total.
Ja. Total. Wie kann ich schlafen vor Spannung?
Ja, ja. Nee, ist doch gut. Kommt so ein bisschen Bewegung rein. Ist doch schön.
Finde ich auch. Mir macht's auch Spaß. Ja. Gut. So, jetzt haben wir hier rund 2 Stunden hingelegt. Ich kann mir vorstellen, dass die Support-Episode übermorgen wahrscheinlich länger wird als diese reguläre Episode bei den 6 Projekten, die wir hier auffahren.
Gehe ich von aus.
Möglich wäre es, gehe ich auch von außen noch. Müssen wir die Filme gucken.
Ja.
Lose, wisst ihr Bescheid, Project X und Platoon für den Monat Mai.
Mhm. Plus noch die übrig gebliebenen.
Plus die übrig gebliebenen. Die nehmen wir auch noch mit und die werden von mir auf jeden Fall, das sind meine nächsten Projekte. Also ich werde mir jetzt Tommy angucken. Und Silverado werde ich dann auch irgendwie die Tage nachholen. Dann bringen wir den bestimmt in der nächsten oder in der übernächsten regulären Episode.
Ja, denke ich auch.
Denke ich mal, ist ein guter Plan. Und dann, nicht vergessen, vielleicht nochmal einen Aufruf an die potenziellen Quizzer, oder?
Ach so, ja, unbedingt. Das nächste Bash steht an.
Mhm.
Wenn ihr euch da berufen fühlt und ihr glaubt, wir wissen...
Oh.
Was?
Die Berufung.
Ach so, das war die Berufung. Okay.
Ja, klingt das nicht engelsgleich?
Alessandro-Oktaven, was geht ab? Nicht schlecht. Ja, dann meldet euch bei uns, weil dann dürft ihr eventuell mitmachen. Wir behalten uns vor, die Leute auszusortieren.
Ja, aber wer sich
zutraut.
Ja, aber wer sich zutraut, also.
Wir machen ein Casting.
Noch läuft das Casting. Also, wer da ein Mikro hat und ein Mac oder ein Laptop, gerne mal melden bei uns, wenn ihr da Bock habt auf den Vorentscheid und dann beim Bewegt-Balancen-Bash mitspielen.
Ja.
Zeiten finden wir schon, weil das sind ja immer Zweierbegegnungen. Also wir nehmen das immer separat auf. Insofern, ihr müsst euch jetzt auch nicht irgendwie an einem bestimmten Tag freihalten, sondern da können wir euch auch irgendwie entgegenkommen.
Ja, und je nachdem, wie ihr abschneidet, ist das mit dem Zeitaufwand auch überschaubar.
Korrekt.
Aber wenn ihr natürlich gewinnen wollt, dann müsst ihr ein paar Mal ran.
Ja, auf jeden Fall. Also in jedem Fall ran an die Buletten hier.
Ja, ja, ich bin sehr gespannt auf das ganze Ding.
Definitiv. Freuen wir uns drauf. Also meldet euch bei uns und schickt uns eine Message oder an bewegtwildbanausen@gmail.com.
Ja.
Da könnt ihr auch schreiben, wenn ihr da Bock drauf habt. Also wir haben da schon ein paar Leute auf jeden Fall im Topf, die da mitmachen wollen. Ein paar Podcaster, ein paar Hörer. Und werden das nochmal auf Social Media teilen. Insofern, vielleicht könnt ihr das auch nochmal verbreiten.
Ja. Super.
Alright.
Haben wir
alles. Hast du noch was du loswerden willst?
Nee, große Bedankungsarie haben wir am Anfang schon gemacht.
Denke auch, wir haben alles.
haben wir durch.
Dann
sind wir durch.
Wir sind durch.
Durch den Wind.
Tschüss April und wir hören uns wieder im Mai.
Genau das.
Peace. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.